ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Für keinen Rant haben wir so viel Gegenwind gekriegt wie den Bad Religion Rant, glaube ich, so, ne? Mhm. Und ich möchte noch mal ganz klarstellen,
dass das euer Scheißproblem
ist. Dass alles, was ich gesagt habe, dass ich das alles so gemeint habe, dass das alles euer Scheißproblem ist. Danke für die Kohle, take the money and run. Fall.
Mensch.
Simon, wir versuchen das jetzt einfach hier mal. Hinter mir, ich weiß nicht, ob du es siehst, es ist grau, es ist Unwetter, es regnet, es donnert, die Tiere verziehen sich in die letzten Ecken und das bedeutet eigentlich immer nichts Gutes. Dementsprechend versuchen wir, die Leute, die hier zuhören, wissen, dass Wetter schlecht bei Hanno ist, heißt das immer zwei Sachen. A, das Internet schmiert ab und Hanno ist immer traurig und sitzt wie so ein Hund am Fenster und guckt in den Regen. Und ich bin auch so ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen moody heute, so ein bisschen melancholisch. Also sieh mir das nach.
Ja, ich werde es versuchen, dir nachzusehen. Da geht's uns ja ähnlich. Ich bin auch ein bisschen melancholisch. Hab ein paar melancholische Wochen hinter mir.
Ja, ich hörte davon. Die Gründe sind alle unterschiedlich. Für mich ist so, ich bin ja auch in, heute ist Sonntag. Sonntag ist auch wieder so ein Tag. Haben wir vielleicht schon mal angekratzt, aber warst du auch so ein Typ, der sich am Sonntag mal am liebsten hochgehangen hätte?
Sonntag war für mich immer der Tag, an dem ich schon traurig darüber war, dass der Tag danach Montag war.
Genau, dann hatten wir das Thema auf jeden Fall. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals einen entspannten Sonntag in meinem Leben hatte. Selbst heutzutage, wo, kennst du ja selber, wo der Sonntag wie ein Mittwoch ist und umgekehrt, wo es eigentlich überhaupt gar keine Dramaturgie in der Woche mehr gibt. Ja, es geht einfach nicht weg und dennoch noch dazu das beschissene Wetter. Ich komme gar nicht mehr klar, Mann. Es ist und ja, der Grund ist, ich in zwei Tagen bin ich hier, bin ich dort, bin ich schon wieder weg. Jetzt komme ich irgendwie gefühlt gerade kurz nach Hause, habe mir die Schuhe ausgezogen und jetzt geht's dann schon wieder zurück nach Europa. In zwei Tagen stehe ich dann schon wieder oder in drei Tagen in Bremen im Proberaum auf der Matte und die ersten Shows stehen wieder an. Da hätte noch ein bisschen länger sein können, irgendwie Urlaub zu Hause.
Wie lange bist du denn dieses Mal in Schland?
Knapp vier Wochen wieder. Ja.
Das heißt, wir werden auch wieder eine Folge aufnehmen müssen, während du in Deutschland bist.
Unbedingt, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, dass das gar nicht mal immer unsere schlechtesten Folgen sind. Ich habe immer das Gefühl, die haben so einen ganz besonderen Drive eigentlich, weil wir noch viel weiter weg sind und weil es immer viel zum Bereden gibt. So, ne? Also ich finde das gut. Also Veränderung ist ja immer erstmal positiv und dementsprechend finde ich diese Folgen auch ganz geil.
Ja, ich auch.
Und ja, die also vier Wochen und dann komme ich eine Woche wieder nach Hause. Kannst dir das ausmalen, Alter? Dann komme ich eine Woche wieder da und dann geht's nach Südamerika. Mhm. Und dann geht's nach Mexiko und dann geht's für eine Show noch nach New York. Und dann geht's wieder für eine Woche nach Hause und dann geht's wieder für einen ganzen Monat nach Europa. Ist ein bisschen viel diesmal so. Gar nicht mal auch wegen der Flut der Konzerte, sondern weil sie halt auch oft so gelegen sind, dass das Hin- und Herreisen einfach keinen Sinn macht. Aber also dieses Jahr war ich auf jeden Fall dann locker vier Monate auch unterwegs, also nicht zu Hause.
Ja, krass.
Ja.
Ja, naja, wir verpassen uns ja, wir haben ja schon mal thematisiert hier, wir verpassen uns natürlich wieder ein paar Wochen in Deutschland.
Wir verpassen uns schon wieder.
Ja.
Aber
was sollen wir machen?
Wir geben nicht auf, wir sind da vielleicht sogar was am Plan dran, wir schauen einfach mal, was passiert. Irgendwann werdet ihr uns zusammen mal erleben und uns gibt es übrigens beide wirklich, also ne, Simon ist kein Hologramm, den gibt es wirklich und es gibt uns sogar auch im Doppelpack.
Ja. Ich habe meine Zweifel an allem, was hier gesagt wurde, habe ich meine Zweifel.
Der eine sagt so, der andere so. Du bist also auch etwas moody heute, auch etwas melancholisch.
Ja, ich bin langsam auf dem aufsteigenden Ast. In mehr erfreulicheren News, wie ja schon thematisiert wurde letztes Mal, habe ich mir ein Fahrrad gegönnt, habe auch schon gut 100 Meilen auf den Esel gepackt.
Alter Vater, ja.
Ja, ist relativ nahtlos wieder Bock gehabt. Und Ja, gestern zum Beispiel, meine Frau war außer Haus, die war auf irgendeiner Poolparty und wie man mich kennt, das ist natürlich das allerletzte, wo ich mich sehen lassen würde.
Bevor Simon zu einer Poolparty geht, schießt er sich mit einer Nagelpistole ins Knie.
Genau, einfach um sorry.
So sehr hasst er die Sonne und Good Vibrations, Alter, das ist unser Simon.
Ja, Alter, 31 Grad dresst gestern, fuck off, da habe ich einfach keinen Bock drauf, da irgendwie gegrillt zu werden, wie so ein Grillhahn. Und stattdessen...
Wäre natürlich ein Lama-Spätherbsttag, ne?
Das ist
aber
richtig.
Stattdessen, was hast du gemacht?
Stattdessen bin ich erst übelst vom Fernseher versackt und bin dann unverweigerlich, habe ich irgendwelche Fahrradvideos auf YouTube geguckt. Und das Geile ist,
klar,
dass ich dann direkt Bock bekommen habe, Rad zu fahren. Dann bin ich gestern Abend, nachdem die Sonne untergegangen ist, einfach, habe ich mich nochmal auf den Esel geschwungen und bin übelst durch die Nachbarschaft geknallt. Ist doch eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Stell dir mal vor, du guckst irgendwie, manchmal habe ich es auch so mit Gitarrenzeug so. Ja, du guckst dir irgendwie, du siehst eine Pedaldemo oder so auf YouTube und denkst du so, och, eigentlich könnte man jetzt ein bisschen Gitarre spielen. Und ja, wenn das auch mal positive Auswirkungen hat, wenn man so im Internet bei irgendwas versackt und dann irgendwas draus wird, ist doch schön.
Das kenne ich, das Gefühl.
Besser als Poolparty.
Ja, das weiß ich jetzt nicht genau. Das Problem, ich mag Poolpartys auch gerne. Ich mag das nicht, wenn das so. Naja, das Problem wie bei allen geilen Sachen, die anderen halt. Deswegen gehe ich ja auch nicht ins Kino. Haben wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen. Es ist undenkbar, mit mir ins Kino zu gehen. Ich bin absoluter, fürchterlicher Kinogänger. Also ich finde das Ding total geil. Große Leinwand, fetter Sound, alles geil. Problem, andere Menschen.
Ja, weißt du, wir wurden ins Kino eingeladen, um uns den Film John Wick 4 anzugucken. Und Alter, ich habe noch nie einen selten beschisseneren Dummfilm gesehen, Alter. 4 oder 3,5 Stunden lang. Einfach nur endlose Faustschlaggeräusche und Pistolenschüsse und der Storygehalt war so irgendwo im Minusbereich und am Ende, ich spoilere das jetzt einfach, habt ihr halt Pech, wenn ihr den Scheißfilm noch nicht gesehen habt, lohnt sich eh nicht, ist reine Zeitverschwendung. Am Ende stirbt er vermeintlich und dann erscheint seine tote Frau, an die ich mich aus den anderen Teilen nicht erinnern konnte, im Himmel irgendwie so. Und das Ding ist, der stirbt also so auf der Treppe nach so einem finalen Duell. Und es könnte einem einfach nichts egaler sein, weil du das Gefühl hast, so Alter, der Typ hat gerade 600 Leute gekillt oder so im Verlauf dieser 3,5 sinnlosen Stunden und du denkst dann einfach so, ja gut, ich weiß eigentlich gar nicht warum. Ich weiß, der Typ hat irgendwie schlechte Laune und jetzt hat er sich hier durchgeprügelt und durchgeschossen. Ja, jetzt ist er halt tot, who cares, Alter. Auf jeden Fall, das Kino war nicht voll, es ist ein schönes Kino hier bei uns in der Nachbarschaft, aber 3,5 Stunden diesen absoluten Dünnschiss zu gucken, hat mir auch jegliche Lust aufs ins Kino gehen schon wieder versauert.
Simon, aufstehen und gehen. Das letzte Mal, als ich im Kino war, bin ich auch nach 20 Minuten aufgestanden und gegangen und habe draußen schlecht gelaunt auf meine Freunde gewartet. Da habe ich aber einen Fehler gemacht. Anstatt aufstehen und zu gehen und draußen auf meine Freunde zu warten, hätte ich aufstehen und gehen sollen und nach Hause gehen sollen.
Ja, eben. Was soll das denn?
Das war mein Fehler, ja, ja.
Da sitzt du dann draußen, und schmolzt alleine vor dich hin wie so ein,
genau
ein Bengel.
So. Ich will auch, dass das alle mitkriegen. So, ne?
Ganz groß von dir. Nee.
Das ist aber auch schon ewig her, Alter, richtig lange. Also, ja,
mindestens 3 Wochen.
Jagen. Ja, nee, Alter, hör auf, ey, richtig lang. Nee, Moment mal, Alter, ich war hier irgendwo im Hinterland mal, irgendwo in South Carolina mal, an einem Sonntag oder so im Kino und da war außer mir und meiner Frau kein anderer. Dann ist das geil.
Ja, das ist Bombe, ja. Sandy hat für mich mal für einen Geburtstag in Tampa einen Kinosaal gemietet.
Gemietet.
Hat nur $100 hat es gekostet, Alter. $100, um einen kompletten Kinosaal für dich alleine zu haben. Für 2 Leute. War richtig geil.
Das ist nicht viel.
Nee, in Florida ist das billig. Hier ist das ein bisschen teurer. Haben wir hier auch schon mal gemacht mit Sandys Familie. Aber ja, $100 und dann haben wir halt zurück in die Zukunft geguckt. War geil.
Back to the Future, geiler Film, habe ich mir auch neulich mal wieder gegeben, aber wir geraten schon wieder in Schwafeln, Alter. Wir sind hier bei Gear of the Dark, Alter.
Schwafel of the Dark.
Schwafeln. Also ja, ich habe gesagt, ich habe ein volles Jahr. Es geht nach Südamerika und Mexiko. All das ist natürlich nicht ganz so easy wie gedacht. Ich muss halt alles selber machen, ne? Weil wir haben irgendwie einen US-Booking-Agenten und einen in Europa und für Europa. Aber so diese ganzen, ich sag mal, abenteuerliche Märkte, das ist dann so die Ansage, das könnt ihr mal schön selber machen. Und das mache ich dementsprechend auch selber. Und wenn ihr euch beschwert, denkt immer dran, wie wäre das jetzt wohl gerade eine Tour in Südamerika zu buchen. Ist zäh, sag ich euch. Ist nicht ganz einfach und die Leute ticken halt auch einfach so krass anders. Wie soll ich das denn jetzt mal ganz diplomatisch ausdenken? Aber Zeit spielt eine sehr, sehr, sehr andere Rolle dort unten. So und auch so Weißt du, dann wird sich auch 3 Wochen auf eine E-Mail mal gar nicht gemeldet und dann innerhalb von 10 Minuten wird man über WhatsApp, Telefon und E-Mail zugeballert, dass man jetzt sofort eine Antwort brauche für Flugbuchungen und solche Sachen. Und naja, einfach, wie sagt man, eine stoische Ruhe versuchen an den Tag zu legen, ist nicht meine beste.
Ja, oder einfach sein lassen.
Bin ich nicht sonderlich gut
drin. Und ein bisschen mehr zu Hause sein.
Nee, ich habe ja Bock. Also ich habe ja Bock so. Also zum Beispiel haben wir uns total gefreut, als die Dates in Mexiko angekündigt wurden. Da ist richtig Druck auf dem Kessel. Das merkst du, wenn du dann im Internet liest und so. Also da gehen die Leute richtig steil und da ist richtig, wie soll ich sagen, die Leute haben Bock und freuen sich. Also da waren wir ja auch schon mal. Ne? Wie groß jetzt der Druck in Uruguay ist, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ich werde danach berichten.
Ja, lass dich überraschen, wie man so schön sagt.
Und es gibt natürlich auch Tourdates in Manta, Tourdates. Ich habe, ne, es hat Hanno, der Connoisseur, wieder zugeschlagen. Ich habe das vor einem Jahr oder so mal gesagt, dass wir über so neue Bands, die man geil fand, neu oder Bands, die einem aufgefallen sind, geil finden. Da habe ich die wahnsinnigen Slope gelobt und nun sind sie Support, Special Guest bei den vier deutschen Dates, die es gibt, Clubshows im Herbst. Also die Karten gehen schnell weg, lasst euch nicht zu lange Zeit. Es wird auf jeden Fall one for the books, wie der Americano sagt.
Ja, geil.
Und Simon mal wieder nicht da.
Nee, ich bin nicht da, aber ich habe einen Update zu unserer Update-E-Mail, ist ein Mixwort. Ich habe ein Update bekommen zu unserer Tour im November in Europa und ja, sieht langsam solide aus auf jeden Fall. Also ich würde sagen, das findet auch alles statt.
Haltet die Augen und die Ohren und insbesondere das Herz offen, wenn Simon, der verlorene Sohn, in die alte Heimat einmarschiert mit Nightmare.
Mhm, genau das. Wollen wir mal über unsere PayPal-Spender sprechen, Hanno?
Lass uns, ich bin schon ganz gespannt, was wir über selbige heute zu sagen haben oder vor allen Dingen sie über uns.
Ja, richtig, ja. Unter paypal.me/gearofthedark haben gespendet Simon von Black Silence Productions, das bin nicht ich. Ich bin Simon von Total Distance Worship und Nightmare.
Gear of the Dark machst du auch mit, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das ist, was ist das nochmal? So, moinsen ihr verstrahlten Halunken. Hier ein paar Dublonen, um euch lässig den geilen Gerstensprudel in die Jauchegrube zu sandstrahlen. Alter, ne.
Okay.
Tipp an Hanno, Yes, The Yes Album, Starship Trooper. Wer da nicht feucht in der Buchse wird, ist trocken. Strahlige Grüße, Simon.
Starship Trooper von Yes. Werde ich, mach ich mir direkt mal eine Notiz, Alter. Kannst du mal sehen. Mhm. Ja, Starship
Trooper. Indes.
Also gegen Geld höre ich mir eure verstrahlten Platten an. Kein Ding.
Gegen Spende wird das gemacht. So, Alfred ja. Kielburg. Hallo zusammen. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, unserem Freund Torpedo Thomas zum 30. Geburtstag zu gratulieren.
Hey, Torpedo Thomas. Alles Gute aus Portland und aus Florida, Gainesville. Alter, alter Hahn. Thomas, ohne dich wäre die Welt nicht die gleiche.
Endlich erwachsen, 30 ist das neue 18. So, ja. Da wir nicht die einzigen sein wollen, die durch diesen Anlass ein paar IQ-Punkte verlieren, sollt auch ihr euch biblisch ein reinorgeln. Bis zur geistigen Umnachtung. Beste Grüße aus Wien, Max, Michi, Lolo und Tankfred.
Tankfred, Alter, ist das schön. Klick, klack, Alter, da platzt das Torpedogeschoss, Alter, direkt los.
Wie auf Befehl.
Wie auf Befehl, rein in den Schlund, Simon. Lass laufen. Ja, geil. Alles Gute zum Geburtstag und Grüße genau. An den Rest der Gang nach Wien, Alter. Guck mal, richtig exotisch heute.
Auf jeden Fall, Alter. Marek von Driftwood Amplification. Grüße. Hey, ihr Süßlinge. Nach der Empfehlung meines Kumpels Lemme höre ich nun regelmäßig eurem humorvollen Gesafte bei der Arbeit zu. Macht weiter so. Die Mischung aus Spaß und wertvollen Insider-Infos ist super und macht Bock auf mehr. Mit den paar Kröten könnt ihr eure Skills im einarmigen Reißen in der halben Literklasse etwas ausbauen. Grüße aus Senftown Bautzen. Ja, Grüße zurück. Marek habe ich auf der NEM ja noch getroffen.
Geil, kommt der wirklich aus Bautzen?
Ja.
Geil.
Es kommen zwei gute Sachen aus Bautzen. Ems und Senf.
Und Marek.
3 gute Sachen.
Ja, also, hallo. Vielen Dank, weiter geht's.
Peter Bonn, hi ihr Rabauken, danke für den geilen Podcast. An bei ein paar Kröten, damit ihr euch mit einem 120er Schmögel den Frontallappen anrauen und mit einem Faxe glatt polieren könnt.
Digga, denken sich die Leute das eigentlich, während sie da schreiben, aus oder ist das halt, was ich eher hoffe, in ihrem ganz normalen aktiven Sprachwortschatz, / Gebrauch, einfach so im Alltag drin, ey. Das würde mich sehr freuen.
Ich hoffe auch, dass das einfach Standard ist. Grüße an die Neusser Punkband Destruktiver Hörsturz. So, Grüße auch von uns. Friedrich Schröer. Moin, also, bei mir laufen die Foo Fighters zwischen W-Farm und Manta. Wegen euch will ich einen Aluhals haben und gehe damit jedem auf den Sack. Macht weiter so, Podcast Nummer 1. Grüße an Peter, der auch seine 666 gespendet hat. Ja, Grüße an dich, Fred, und auch an Peter. Für die 666 bedanken wir uns.
Ganz genau. Und viel Spaß mit deiner Musikauswahl.
Genau. Fabienne Blackwater schreibt, moin ihr Polizistenduzer, anbei eine kleine Aufmerksamkeit, damit ihr euch gescheit das Vestibül lackieren könnt. PS, wer am 19.8. nichts ins Dosto Bernau zu Circles of Malice kommt, ist ein labbriger Dampfriemen. Vereint im Hass auf Dexter Hollands Stimme, Fabienne. Naja, das ist doch mal was.
Bernau, Alter. Bernau kommt da nicht unser Freund Dave Bomb her? Kommt der nicht aus Bernau, Alter?
Müsste man mal in Erfahrung bringen. Schreib ihm doch mal eine Nachricht in der Zwischenzeit. Sag mal, Dave Bomb, kommst du aus Bernau?
Kommst du aus Bernau? Labriger Dampfriemen. Mach ich mal direkt in Echtzeit.
Ja, obwohl, gut, nee, Dave ist ein strammer Dampfriemen, würde ich sagen. So.
Der ist alles andere als labbrig, muss man mal gerade sagen. Habe ich gerade vor ein paar Tagen mit gesprochen oder getextet.
Sehr schön. Janek, ja. Klarstellung kommt von Janek in der Form davon, dass Hallöchen, 777 Bloodrock ist ein Album von Smokeblow. Viele Grüße, Janek. Ja, man kann nicht alles kennen. Ich kenne natürlich Smokeblow, aber dieses Album war mir tatsächlich unbekannt oder aus meiner Erinnerung verschwunden. War irgendwie ein Teil aus einer der letzten Spenden. Irgendwer hat 777 Bloodrock geschrieben. Wahrscheinlich Janek, ja.
Geil. Kann mich null erinnern, aber guck, so weit geht das mit euren Hopfen-Torpedos, ne? Also rein in den Kopf und direkt vergessen, direkt wieder alles genullt.
Ja, auf jeden Fall. Einfach weggesoffen, weggebrannt quasi. Kai Schlegel, hallo ihr eselsohrigen Klebstoff-Schnüffler. An Beine Prämie für den Foo Fighters und Green Day Rant. Möge es Incentive sein, um noch viele Bands durch den Dreck zu ziehen. Gruß, ein Hörer namens Kai. Wenigstens heiße ich nicht wie ein Tischtennisschläger aus den 80ern.
Was er meint, ist, das ist kein Tischtennisschläger, sondern die bekannteste Tischtennisballmarke war Hanno. Ja. Also auf jeden Fall gut gezielter Diss hier, nehme ich an, und ziehe den Hut. Respekt.
Ja, definitiv, auch von mir. Dirk Gooding, moin Hannes, moin Simon.
Halt die Fresse, Alter.
Das fängt richtig gut an. Nachdem ich nach 50 Folgen erstmal eine kleine Pause von euch Flitzpiepen brauchte, rödet euer Podcast seit Anfang Juni wieder auf Dauerschleife durch meinen Akustikkoppler. Und alter Hahn, was war das für ein köstlicher Abriss? Die Musikbusiness-Exegese, habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen, die im Apparat aus Outtakes, die Rock am Ring Insights und euer steiler Abstieg in den Meinungs-Marianengraben in der letzten Folge, das war nichts anderes als Podcast-Oscar-reif. Alter, Dirk fährt richtig dick auf hier. Es geht auch noch weiter. Hast du Einwürfe oder was, Hanno?
Nee, gar nicht. Lass mich knacken, Alter.
Ich habe mir jedenfalls vor Freude den Bautzner kiloweise ins Maul gerieben. Mir fiel dabei natürlich auch wieder auf, was für einen legendär schlechten Musikgeschmack der Hanno Holiker aus Bremen hat. Da helfen auch Simons lichte Momente wenig.
Geil.
Trotzdem oder gerade deswegen habt ihr zwei Gesichtsfünfen es euch verdient, dass ich erneut eine großzügige Spende von meiner Rente für euch Pappnasen abknapse. Kauft euch davon am besten mal eine ordentliche Platte, zum Beispiel was von Winger oder gerne auch Poison.
Alter, guck mal, wann hab ich denn zum Beispiel Poison? Ich würde zum Beispiel ohne Scheiß niemals Poison dissen und auch nicht Winger. So, ich mag ja sowas, so, ne? Also dementsprechend bin ich jetzt sehr gespannt, warum mein Musikgeschmack schlecht sein soll. Das wäre ja was ganz Neues. Naja.
Zum Abschluss noch ein Prost auf die Männer, die, und es scheint so, als hätte Paper jetzt hier gesagt, die Nachricht wird zu lang, denn danach kommt nichts mehr. Auf die Männer,
ja,
okay, die.
Kannst du sehr ja nächstes Mal weiterschreiben.
Genau, mit einer weiteren großzügigen Spende und mehr dissen. Mehr dissen ist, ja, das ist ein sehr schöner Kommentar gewesen. Dominik Klimat, aka Hahnfried. Hart gespart, um euch nach längerer Zeit mal wieder ein bisschen den Hopfensaft oder Cold Brew Tonic aus Portland Szenevierteln gefüllten Bauch zu pinseln. Danke für die unglaublich gute Mischung aus Unterhaltung und nur den wichtigsten Insider-Infos immer noch nah an den Hörerinnen. Abschließende Frage, ist wer von euch auf dem Guitar Summit? Werde mir die Masterclass mit Keith reinziehen und bin natürlich auf jedes unbekannte GOTD-Fangesicht gespannt. Kuss und Gruß, Dominik aka Hahnfried. Unser Gitarrist Keith Merrow spielt oder hat eine Klinik auf dem Guitar Summit in Mannheim. An Mitte September ist es. Aber ich bin...
Scheiße, verpasse ich natürlich wieder.
Ja, ich auch. Ja, ich war auf dem allerersten Guitar Summit und habe tatsächlich auch eine Klinik gegeben. Glaubst du es oder nicht?
Glaube ich mal original nicht, aber ja, dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Nee, Simon kann ja wirklich Gitarre spielen, also dementsprechend, warum sollten wir das nicht glauben? Hanfried, natürlich bekanntes Gesicht, bekannter Name hier, beste Grüße gehen raus und natürlich vielen Dank, aber er spricht da natürlich was Wichtiges an. Wenn ihr zu Massengroßveranstaltungen geht, wie zum Beispiel dem Guitar Summit, es ist tatsächlich so, dass wahrscheinlich viele Gear of the Dark Hörer und Hörerinnen sich da rumtreiben sollen, zieht doch einfach euer Merch an. Das könnt ihr auch immer noch kriegen. Ich glaube, es ist immer noch irgendwie bei unseren Socials auch verlinkt oder so, ne?
Genau. Da gibt's
ganz
immer
genau.
Ein schönes,
also zieht euch einfach schönes Merchandise, Märchendice, zieht euch das Gear of the Dark Merchandise an und erkennt euch gegenseitig, fallt euch weinend in die Arme und verbringt den Abend zusammen.
Saufend, ist klar.
Ja.
Ja. Philipp Röschmann, moin ihr Chaoten. Vielen Dank für die bisherigen und besonders die letzte Folge. Sicher ein unterbewerteter Hassbatzen. Anbei eine Spende für euch, damit ihr euch diverse Biere prominent reinpositionieren und danach den Flaschenhagel auf Brohim spielende Bands starten könnt. Ballert bitte weiterhin wissenswerten Gear-Talk und pfiffige Anekdoten in den Äther. Grüße aus dem nördlichen Norden, Phil. Sorry, Alter, ich hab übelst...
Wird gemacht.
Dampf.
Danke, Phil.
Ja, danke, Phil. Manuel Jonen. Im Sinne der vorherrschenden Meinungspluralität gestehe ich anderen Leuten eine eigene zu, auch wenn sie falsch ist. Trotzdem möchte ich kurz anmerken, dass ich persönlich und subjektiv die Verächtlichmachung von Bad Religion für schlimmer erachte als einen abgestochenen Euronymous. Eine Blowjob-Kamide unter der Konzertbühne und die Erstürmung des Kapitols im Büffelkostüm zusammengenommen. Anbei 8,99 €, was zufälligerweise genau die Summe ist, für die Suffer aktuell auf Amazon vertickt wird, zwinker, zwinker. Alternativ könnt ihr die Kohle aber auch in Hartalk investieren und euch den Magen-Darm-Trakt abbeizen. Tschö mit Ö. Ja.
Witzig, ja gut, also okay, pass auf, hier witzige Side-Facts, ich habe das ja glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, für keinen Rant haben wir so viel Gegenwind gekriegt wie den Bad Religion Rant, glaube ich, so, ne?
Mhm.
Und ich möchte nochmal ganz klarstellen,
das war so euer Scheißproblem.
Dass alles, was ich gesagt habe, dass ich das alles so gemeint habe und dass das alles euer Scheißproblem ist. Danke für die Kohle, take the money and run.
Fall.
Nee, aber tatsächlich haben wir gerade für Bad Religion viel also viel Gegenwind bekommen und das ist doch schön. Also wir sind ja offene Typen und wir freuen uns immer über den Dialog. Wir sagen irgendeine Scheiße und ihr sendet Geld und versucht das Gegenteil zu behaupten. So können wir das weitermachen.
Auf jeden Fall. Das ist eine sehr dankbare Konstellation, die wir hier kreiert haben. Vielleicht einfach noch mehr über Bad Religion meckern. Vielleicht machen wir das jetzt eine Rubrik, die in jeder Folge einfach drankommt.
Die mit den 8,99 € direkt finanziert wird, damit wir Leute anstellen können, die ganz gezielt gegen Bad Religion arbeiten. In Büros als Schreibtischtäter.
Konstruktive Idee. Wir hören uns vor jeder neuen Folge jetzt einen Bad Religion Song an und dann meckern wir darüber, Hanno. Warum der Song?
Ich mache mir jetzt genau wie bei der Yes-Platte. Ich mache mir original jetzt mal Suffer. Ich mache mir eine Notiz und höre mir das tatsächlich noch mal an.
Okay, pass auf. Mein Tipp, es klingt ungefähr so. Ich muss noch Milch einkaufen.
Oh, auch vielleicht. Das könnte auch passieren. Ja gut, da gucke ich einfach mal.
Auf jeden Fall. Das hier wird sicher runtergehen wie Öl. Nächste Spende kommt von Jens Krause. Ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, einfach ein sehr schöner Kartoffelname. Jens Krause. Ja.
Ja, Bremer, wenn ich mich nicht täusche.
Ach was. Ja, steht auch da. Merci für chronisch gute Unterhaltung eurerseits. Immer weitermachen. Danke. Grüße an LDC Jan, auch von mir übrigens. Und Varan Ramin Shirio aus Bremen. Jens, ja, wie gesagt, bodenständiger Name, gefällt mir gut. Und die Grüße werden weitergeleitet.
Grüße gehen raus. Grüße an Varan, Band aus Bremen. Ja, haben wir, glaube ich, mal mit zusammengespielt beim Hellseatic letztes Jahr.
Komodo Varan.
Auch. Das ist nochmal so eine Abspaltung.
Des Nebenprojekts. Sebastian Schug. Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblödeln, für uns bezahlt der Staat. Gut angefangen, Sebastian. Zum Konzert 2017 von Manta im Knust Hamburg habe ich meinen Kumpel gebeten, ob er meine St. Pauli-Sessions von Erinsch und Hanno unterschreiben lassen könnte. Gesagt, getan. Da die beiden unter die Reichen und Schönen gegangen sind und für mich unerreichbar wurden, konnte ich mich nie persönlich bedanken. Dies möchte ich hiermit nachholen. Damit wurde das Vinyl weiter veredelt. Danke auch an meinen Kumpel Frank, der dies ermöglichte. Der Konzertabend war bombastisch. Das Knust war komplett voll, so wie meine Kumpels und ich. Richtig so.
Ja.
Sound war 1A mit Sternchen. Danke dafür. Gruß Sepp aus Haha.
Ja, alles gerne geschehen. Ganz kleiner Fehler ist hier unterlaufen, ist natürlich das Knust, Simon, nicht das Knust.
Ja,
geile Spielstätte in Hamburg und ich erinnere mich sehr gut, 2017, wir waren da mit Death Ride und Deserted 4, glaube ich, und war auf jeden Fall ein königlicher Abend. Das war so das erste Mal, da war die Band ja auch noch sehr frisch, dass wir so, das ist ja mal so ein 600er Laden, den wir dann ausverkauft haben, wo wir das erste Mal so das Gefühl haben, okay, das wird jetzt hier alles so ein bisschen größer oder so, ne? Und da kann ich mich erinnern, das war auf jeden Fall ein totales Fest, das Ding. War ein guter Abend, endlich gerne. Und das mit der Platte unterschreiben natürlich gerne. Also grundsätzlich machen wir sowas auch immer gerne. Ihr kriegt den Irin meistens immer ein bisschen leichter zu fassen wie mich, als mich, weil
als
ich bin... Als wie mich. Ich bin bei Konzerten meistens immer so ein bisschen schüchtern und gammel viel hinter der Bühne rum und bin nervös oder so. Und Irinsch ist ja halt einfach ein Mann des Volkes. Aber er kommt tatsächlich auch oft in den Backstage gelaufen und sagen, hier Hanno, komm, da ist jemand, unterschreib das mal. Und wir machen das natürlich immer alles gerne. Ne? Ist ja völlig klar.
Abschließend habe ich dazu zu sagen, knust, Hauptsache Italien.
Hauptsache Italien.
Mario Ganz, gönnt euch zwei Hansa, ihr Penner. Saufbefehl. Ja, so ist richtig.
Oh, Hansa, Alter. Wie gesagt, da natürlich muss ich sagen, dass jetzt natürlich, wenn ich so ein bisschen traurig bin, dass ich jetzt wieder zurück in die alte Heimat muss, beziehungsweise dass ich meinen Heimaturlaub abbrechen muss, hier in Florida. Da kriege ich natürlich wieder direkt Bock, ne? Weil das ist natürlich freue ich mich auf Hansa und auf das gute deutsche Bier und einfach irgendwie all die Sachen, die es hier halt nicht gibt. Das ist schön. Danke. Du hast mir ein bisschen den Tag gerettet gerade. Danke dir.
Sehr schön, das hört man noch gerne. So, weiter geht es mit...
noch mehr, ich drehe durch.
Ja, es sind noch eine Handvoll, aber nicht mehr. Wir kommen zum Ende langsam. Frederik Beck, hier mein etwas größerer Betrag. In Klammern, jeder Metal-Gitarrist wird die Anspielung verstehen, damit das mit den Longsleeves dieses Jahr noch was wird. Ich verstehe den nicht. Und noch eine Frage.
Ich glaube, wir haben mal Longsleeves versprochen.
Ja.
Haben wir nicht Gear of the Dark Longsleeves versprochen?
Das ist möglich, ja.
Kriegt ihr.
Und noch eine Frage am Rande, welchen Looper würdet ihr am ehesten empfehlen, um mehrere Pedale gleichzeitig einzuschleifen und eventuell sogar den Amp zu steuern? Grüße an Siso, den gestresstesten Bassisten in Südbaden.
Ich glaube, Simon, was er gerade meint, ist gar nicht ein Looper, sondern er meint einfach irgendwie das Pedal im Loop zu haben, aber er meint eigentlich eher so ein Switcher. So, weißt du, wo du die Pedale gezielt aus der Kette rein und rausnehmen kannst. Weißt du, wie ich meine? Hat mittlerweile fast alle, Roland hat so einen, glaube ich jetzt, beziehungsweise Kork oder so. Also es gibt es ganz, ganz viel.
Ja, ich weiß, dass Keith einen hat, der ziemlich gut ist, aber mir fällt gerade nicht ein, wie das Ding heißt.
Ich benutze seit Tag 1 mein Musicom Lab EFX MK3. Den habe ich zweimal, hat mich noch nie im Stich gelassen, das Teil. Geht sogar zweikanälig und kannst du links und rechts und auf jede Seite 4 Pedale einschleifen und hat halt auch gleichzeitig einen Output, um genau dein Amp, die Kanäle umzuschalten und sowas, und ist steuert sogar noch über MIDI. Besser geht's überhaupt nicht, gibt es mittlerweile gebraucht, spottbillig die Teile, $200, $300 oder irgendwie sowas. Und wie gesagt, ich benutze die seit 10 Jahren. Das ist das, was ich benutze, aber es gibt die auch von den namhaften Herstellern. Es gibt die immer mehr und ich glaube, die gibt es auch mittlerweile von den großen Vertrieblern von Firmeneigenname und so für einen Huni oder so. Das Einzige, wo ich drauf achten muss, manche billige haben sehr so Klickgeräusche. Wenn du dann umschaltest, das ist dann einmal sehr voll laut poppt und ploppt und hast du nicht gesehen, aber wir schweifen ab. Du findest was, wir glauben an dich.
Genau. Die nächste Spende kommt von Jürgen Bindner. Übrigens, ich glaube, ein Spendenrekord. Mindestens 6-stellig. Ja? Moin, ihr Telefongesichter. Der Zaster war ursprünglich für neue Pedale gedacht, aber nachdem an Simons Carbon statt Konditionhobel bereits welche dran sind und Hanno sicherlich genug Dinge zum drauf eintreten hat, könnt ihr euch mit den Mücken einfach gottlos die Qualle aus dem Drömel jagen. Merci beaucoup für eure stets unterhaltenden Unterhaltung. Ja, Jürgen, Alter, 1000 Dank. Krasse.
Jürgi.
Ja, schön. Schöner Kommentar. Schönes Geld. Was will man mehr? Ja, ist ja.
Jürgen, vielen Dank, Jürgen. Ich würde jetzt zärtlich deinen Nacken küssen, so wenn's
oder seinen Jürgen würgen
neben dir stehen würde. Vielleicht auch das. Alles klar. Gibt's noch mehr?
Zwei.
Sind wir durch?
Zwei noch.
Ah, jetzt dann mal ein Toe jetzt. Ja.
Patrick Penalba, ein paar Groschen aus der Schweiz, damit ihr Bumsgranaten euch mal wieder schön die Laderampe schmierig saufen könnt. Prost, ihr Penner.
Geil, guck mal, wir hatten Deutschland, Österreich und Schweiz, Alter. Guck mal. mal, das Imperium schlägt zurück, Alter. Wir, ne? Also wir freuen uns natürlich über auch die Zuhörer und Zuhörerinnen aus den deutschsprachigen Nachbarländern.
Richtig. So, letzter Kommentar von Ans Anheim. Und letzte Spende. Haben
wir doch auch schon mal das.
Öfter,
das,
ja.
Das, Ans Anheim, den Namen kennen wir ja.
Ja, Ans Anheim ist Dauergast, erfreulicherweise. Kleine Spende, damit ihr euch mal wieder zünftig den Hopfenhandschuh ins Gesicht boxen könnt. Kann Simon mir. Alles schon eigentlich. Okay. Kann Simon mir bitte mal für Blöde, also für mich in dem Fall, erklären, was das. Was der Tonex oder das Tonex genau im Unterschied zu einem Line 6 Helix ist? Der Preis ist ja kaum der Rede wert im Vergleich. Ja, kann ich machen. Ich habe gerade viel mit dem Tonex.
Gut, dass du fragst.
Ja, wirklich gut, dass er fragt. Und zwar, das Tonex würde ich in erster Linie unterscheidet sich vom Line 6 Helix dadurch, dass es nicht ein Modeler ist, sondern eigentlich eher das kann, was der Camper kann. Du kannst nämlich damit quasi Profile von existierenden Amps machen. Und es ist eine Kombination aus diesem Pedal und der Software. Du kannst aber auch nur die Software benutzen und dann mit einem ordentlichen Interface, wie gesagt, und einer Reamp-Box kannst du halt deine Amps profilen. Also eigentlich kannst du mit diesem Tonex, mit dieser Tonex-Software das Gleiche machen wie das, was der Camper macht. Das Pedal, da muss ich jetzt so ein bisschen sagen, das Pedal ist ja relativ billig im Vergleich, kostet ja nur in Anführungszeichen $399 und da, es ist aber eher so ein, es ist so, der Camper hat natürlich noch eingebaut etliche Effekte und tralala und so weiter und so fort. Und dieses Tonex-Pedal ist jetzt, würde ich sagen, erstmal von denen eher so ein Testballon. Es ist sehr simpel. Was ich finde, was da fehlt, um das so völlig live zu integrieren zum Beispiel, ist, dass du keine getrennten Outputs hast. Ja, und Helix hat mein altes Line 6 Pedal hatte sogar getrennte Outputs. Ich gehe davon aus, der Helix auch. Das heißt, was ich damit meine, ist, du kannst einerseits direkt mit einer Boxensimulation ans FOH gehen und dann mit einem anderen Output in einen Power-Amp und einen Speaker-Cap auf der Bühne. All das kann das Tonex nicht wirklich. Also ich warte so ein bisschen darauf, dass Tonex so ein Pro-Pedal rausbringt, was auch alles kann live dann, was so der Camper kann oder was ein Helix kann. Aber es ist halt, ich find's geil im Grunde genommen, dass die Software all das kann, was ein Camper kann. Aber eben auf Software-Ebene so. Und die Qualität der Profile, würde ich sagen, ist auch on par mit dem, was man mit dem Camper hinkriegt.
Haben wir doch neulich schon mal drüber geredet. Wolltest du mir eigentlich deinen mal schicken, damit ich den auch mal ausprobieren kann? Ich will das auch mal versuchen, das Teil.
Du brauchst gar nicht das Pedal testen. Es ist viel einfacher, die Software zu testen. Das macht viel mehr Sinn.
Es kommt auch über Amplitube, ne? Ich benutze ja tatsächlich für meine Demos zu Hause und das ist hier, Leute, keine Werbung. Nope. Tatsächlich, Real Talk. Ich werde von Amplitube nicht bezahlt, aber ich benutze Amplitube für meine Demos zu Hause.
Beides von IK Multimedia, ja. Du kannst...
Richtig.
Ja, ich hab gerade auch diese ganze Softwarekiste installiert, weil nämlich hier unser anderer Gitarrist Keith, die haben gerade so ein bei Tonex so einen Shop eröffnet und Keith hat so einen riesen Profilpack gemacht fürs Tonex. Unter anderem übrigens auch von meinem Randall und meinem Omega Amp. Sprich, wer schon immer mal meine Amps zocken wollte, kann das jetzt mit der Tonex, mit dem Tonex tatsächlich auch tun.
Was kostet denn die Software, wenn man nur mit der Software die Tonex? Wie heißt die Software auch einfach Tonex?
Ja. Ich weiß gar nicht, was die Software genau kostet. Ich habe
Tonex Software. Aber es bringt nichts, wenn ich schon ein anderes Produkt habe. Also zum Beispiel hier mein Amplitube. Was benutze ich? Amplitube. Wie nennt sich das denn? Warte mal, was ich benutze? Plugins auf Amplitube 5, ja.
Ja, ich gucke jetzt einfach mal, was Tonex kostet. Also die Software. Das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt auch gerade. Download $150.
Okay.
$150.
Echt? Hier steht, warum steht bei mir auf der IK Multimedia Seite IK 199,99?
Oh, ich bin auf der Guitar Center Website gelandet. Aus irgendeinem Grund kostet das bei Guitar Center der Software Download nur $149 und nicht 199.
Okay, also die Software kostet 200, die kriegst du aber umsonst, wenn du dir für das Doppelte das Pedal kaufst?
Das auch, ja, genau. Du kannst, wenn du das Pedal kaufst...
Dann würde ich, glaube ich, das Pedal kaufen. Ja, aber gut, ja. Hätte. Solange Amplitube kein Geld schickt, kein weiteres Wort.
Ja, genau, wenn wir sofort aufhören, drüber zu labern. Nee, aber ganz ich genau. Glaube, lange Rede, kurzer Sinn, ich finde, das Pedal ist noch nicht hardware-seitig oder sagen wir mal so, hardware-seitig ist das Ganze noch nicht so weit, dass man es jetzt professionell live benutzen könnte. Das Pedal ist eigentlich nur... Ja, das ist so ein bisschen, du könntest dann halt deine, die Sachen, die du in der Software spielst, auf das Pedal laden und das Ganze dann an einen Power-Amp anschließen oder in einen Effects-Return von einem Röhren-Amp und dann kannst du da diese Profile, die du in der Software benutzt, eben auch über einen Amp spielen, so. Aber ich, wie gesagt, ich finde so für einen voll tourenden Live-Einsatz ist es noch ein bisschen zu limitiert und hoffe, dass da irgendwie eine größere Variante kommt und irgendwie so ein Pro-Pedal. Aber ja, also meiner Erfahrung nach jetzt gerade, Keith hat da gerade Wochen mit zugebracht und ich habe da auch einiges getestet schon an von den Profilen und so weiter. Und ich finde das wie beim Camper sehr akkurat.
Ich habe mir jetzt erstmal die Freeware-Testversion runtergeladen. Ich werde berichten. Mhm. Alles Mach in das. Echtzeit, ja. Alter, direkt schon mal 30 Minuten gelabert.
Mhm. Ja, schön.
Schön, es ist aber auch immer schön. Ich hatte richtig schlechte Laune. Jetzt über die Laune ist jetzt gut. Irgendwie, wir reden über Gitarren, über nerdigen Gear-Kram. Die Leute Saufen. Schreiben nette und freundliche, lustige Sachen. Saufen schön im Hinterkopf. Und jetzt sieht der Heimaturlaub natürlich auch gleich ganz anders aus. Also, danke an alle, die mitgemacht haben mit euren freundlichen Sprüchen und Spenden. Und danke an dich, Simon. Du hast meinen Tag eigentlich schon nahezu fast gerettet.
Das freut mich doch zu hören. Damit machen wir jetzt direkt Schluss.
So viele gute Nachrichten, die ja eigentlich dazu einladen sollten, die freudige Kunde mit der ganzen Welt zu teilen. Genauso wie neue Musik und Sachen, die einem sonst so wichtig sind. Aber genau darum soll es heute gehen, um die absolute Unlust, selbiges nämlich genau nicht zu tun. Mhm. Das Thema wurde so ein bisschen schon hier und da wie die Sau durchs Dorf getrieben, wenn man sich im Internet umschaut. Aber auch wir wollen gerne was dazu sagen, weil es halt einfach tatsächlich interessant ist. Es geht heute um das Thema Gatekeeping.
Drumroll, Intro.
Bradasch! Gatekeeping, ja, die meisten wissen natürlich, worum es geht, aber irgendwie ist es irgendwie, für mich ist die, wie sagt man, die Definition von Gatekeeping gibt es eigentlich nahezu so viele Auslegungen, wie es Leute gibt, ne?
Schwammig.
Es ist nicht ganz, sehr, sehr schwammig, das ist ein korrektes Wort, aber es geht eigentlich um die nicht vorhandene Freude am Teilen dessen, was einem lieb und heilig ist. Und darüber wollen wir heute sprechen, weil das natürlich auch ein Flex ist, den wir selber beide sehr, sehr gut kennen. Sowohl als Opfer als auch Täter, glaube ich. Und ich weiß nicht genau, wie wir darauf gekommen sind. Aber ich habe, wir haben das schon in unserer, es gibt hier so eine riesige Hardware-Schublade tatsächlich. Die mache ich auf, quietsch, quietsch. Und da liegen unsere ganzen Themenvorschläge aus den letzten 2,5 Jahren drin. Und Gatekeeping war eigentlich innerhalb der ersten Wochen auch gleich mit dabei. So, und immer, ja, dann haben wir nie den richtigen Zeitpunkt gefunden. Aber ich war jetzt gerade, als ich wieder in Deutschland war, habe ich mich natürlich viel in Backstage-Räumen rumgetrieben, auf Festivals, mich mit der bösen Industrie unterhalten und natürlich aber auch viele Freunde und Bekannte getroffen und sich über neue Musik ausgetauscht, über alte Musik ausgetauscht und festgestellt, dass das da tatsächlich trotz meines fortgeschrittenen Alters in meinem Umfeld immer noch ein durchaus ein Ding ist, was einem widerfährt. Gar nicht jetzt mal unbedingt so doll bei mir und bei meinen Freunden so, sondern wenn ich jetzt auch mit anderen Leuten rede und natürlich, wenn man sich in so ein Umfeld bewegt, also da, wo es gefährlich wird, umso weiter man in die Subkultur, in die Szene eintaucht, ja, und umso mehrere coole Patches und so zu sehen sind, umso wichtiger ist dem Protagonisten natürlich oder den Antagonisten, wie sagt man das, natürlich auch selbiges heilig zu halten. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht eigentlich darum, über unsere Erfahrung und wir versuchen so ein bisschen die Beweggründe zu eruieren, warum das, was man mehr als alles andere auf der Welt liebt, so ungern geteilt wird.
Das hast du schön gesagt, Hanno.
Weiß ich noch nicht. Ich werde es mir anhören, wenn es rauskommt. Es fühlte sich ewig lang an. Du siehst, schwammig.
Ja, es ist ja auch schwammig. Und ja, es war lang, aber nicht falsch. Lang, aber nicht falsch.
Das Einzige,
wie so vieles im Leben.
Das Erste, was mir auffällt, als wir uns entschieden haben, wir wollen darüber sprechen, wenn ich mir Gedanken darüber mache, Gatekeeping. Das Erste, was mir auffällt, ist es natürlich First World Problems. Darüber brauchen wir überhaupt nicht zu streiten. Das ist natürlich ein absolutes Paradebeispiel über selbstgemachte Probleme. Und es ist natürlich im Kern auch völlig schizophren. Man hat was, was man total geil findet und was einem total wichtig ist, ja. Und würde das dann aber auf einmal mit der ganzen Welt geteilt werden und alle anderen finden das auch gut, was man selber gut findet, zum Beispiel im Radio würde den ganzen Tag nur S-Fix und Obituary laufen oder sonst was, dann würde man sich auch beschweren, weil jeder Nachbar jetzt auch deine Mucke hört, die du selber geil findest. Das ist halt einfach total schizophren. Weil würden es alle kennen und überall in jedem Werbespot würde nur geil Death Metal oder Dissonant Death Metal oder sonst was laufen, würde man sich auch beschweren, weil man denkt, hey, das ist doch irgendwie mein Ding. So, ne? Ich stelle bei mir fest, dass dieser Reflex bei mir deutlich weniger wird, umso älter ich werde, weil ich halt einfach meine Prioritäten sich massiv verschieben. Aber, und da werde ich sicherlich vielleicht wie Simon auch ein paar Anekdoten zu erzählen, ich erinnere mich an Zeiten, wo ich das nahezu als persönlichen Angriff empfunden habe, wenn ich das Gefühl hatte, dass irgendwelche Ottos auf dieselben Sachen abgehen wie ich auch.
Touristen quasi.
Touristen, Zaungäste, fahrendes Volk.
Ja, ich würde sagen, ich habe meine ersten Gatekeeping-Erfahrungen durchaus eher als Opfer als Täter gemacht.
Oh, ich auch.
Ja definitiv. Absolut. Ne? Und das ist so interessant, weil man natürlich, wenn man am Empfangsende des Gatekeepings ist, findet man es natürlich total beschissen. So, ne? Und bei mir war das ganz konkret so, als ich angefangen habe, auf Hardcore-Shows zu gehen in Berlin. Und dann bist du so der neue Eumel, der seine Rübe zum ersten Mal in den Konzertraum steckt sozusagen. Und damit meine ich meine Nase. Und dann wird geguckt so. Und dann wird man sehr skeptisch gemustert. Und das ist so eine Sache. Ich meine, da gab's so eine und solche natürlich auch in der Berliner Hardcore-Szene. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die mir bei den ersten Hardcore-Shows, auf die ich gegangen bin, als jemand, der zu der Zeit quasi Selbstvertrauen im Minusbereich hatte, war das extrem unangenehm. So, ja, also ich war, ne, kann ich ganz klar sagen, so als Ende Teenager, Anfang 20er, war ich nicht mit Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gesegnet. Und wenn du dann irgendwo hingehst und total eine Begeisterung für was Neues hast, für was für dich Neues, und dann kommst du halt
die
an.
Auch ganz pur und rein ist diese Begeisterung.
Unschuldig.
Ne? Und ganz zartes Pflänzchen eigentlich.
Eine ganz unschuldige Begeisterung und eine ganz frische neue Flamme sozusagen. Und dann kommst du hin und wirst erstmal so angeguckt, so wie, wer ist denn der Spaß?
Und das Gute ist ja, dass wir alle Nicht-Berliner ja auch genau wissen, wie sich das anhört, wenn einen so ein Berliner von der Seite anschnauzt, weil ihm mal wieder irgendwas nicht passt. Ne? Es ringt bei mir direkt im Ohr. So. Aber Simon hat natürlich Glück gehabt, weil er ja selber Berliner ist. Ne? Wie darf man sich das denn vorstellen? Wir reden über Hardcore, ja?
Mhm. Bei mir war es, also ich habe das vor allem in der Hardcore-Szene wahrgenommen damals. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also im Grunde genommen, man wird eigentlich, auf jeden Fall, man wird eine ganze Zeit lang sehr komisch angeguckt. Man, interessanterweise, also wenn man jetzt nicht, wenn man gut darin ist, den Raum zu lesen, sage ich jetzt mal, stellt man auch sehr schnell fest, wer die coolen Typen sind, ja, also wer so in der Berliner Szene so die coolen Typen waren, die so ein bisschen die Meinungshoheit hatten. Und das waren auch die Typen, die einen natürlich am meisten schief angeguckt haben, so viel kann man sagen. Ich erinnere mich auch an so
einen... Die auch am meisten zu verlieren haben.
Wahrscheinlich, ja. Ich erinnere mich an einen Moment, da war ich irgendwann 2004 auf einer Show im Kato damals, heißt jetzt Binu. Da weiß ich noch, da hat so eine lokale Band gespielt, die war nicht wahnsinnig gut, vor Zayo, so einer Metalcore-Band aus den USA. Oder ja, so New School Metalcore, was weiß ich, so ein, kein Plan. Relativ underground, die Band auf jeden Fall so. Und die haben gespielt im Kato, war nicht wahnsinnig voll und die lokale Opener-Band war gerade so ein, und das ist eigentlich das perfekte Beispiel für Gatekeeping, das war so eine ganz junge Metalcore-Band, die ich würde sagen, kommerziellste Version von Metalcore gerade für sich entdeckt hatten und sich dann gesagt haben, oh geil, das machen wir jetzt auch. Und die haben dann da halt gespielt und da war von, ich glaube von irgendeinem der Band, war so der kleine Bruder dabei und der ist dann bei denen im Pit so Pogo-mäßig abgegangen. Und es war natürlich die Hardcore, die halt eingesessenen Hardcore-Opinion-Leader der Berliner Szene nicht so cool und haben sich zwei von denen, das habe ich richtig gesehen, so von der Seite, haben sich den ausgeguckt und mit dem Finger auf den gezeigt und dann haben sie ihre Karate-Moves besonders nah an dem dran gemacht, um den mal so ein bisschen in die Mangel zu nehmen. So. Und das war natürlich extrem affig alles so, ne?
Muss man so sagen.
Auf jeden Fall. Also es war so richtig so, ne, und da kriegst du so, und das sind so die ersten Eindrücke irgendwie auch auf diesen Shows, die man so sammelt und man denkt sich so, boah, es ist alles ätzend und ekelhaft. Und ich sag mal, das ist natürlich ein besonders negatives Beispiel und ich habe das tatsächlich nicht, das in der Form nicht oft mehr miterlebt oder gesehen, aber das war auf jeden Fall so zum Einstieg schon ziemlich bescheiden, das so mitzubekommen. Während man natürlich selbst auch komisch angeguckt wird, ne, kommt natürlich auch noch dazu.
Wie lange dauerte es, bis du selber Teil der ganzen Geschichte wurdest, bis du nicht mehr komisch angeguckt wurdest?
Also ich hab ihn hier schon ein paar Mal erwähnt und die Grüße gehen auch wieder gerne raus an Mac, der dann auch bei Final Prayer gespielt hat. Mac war Spandauer und ich als Ex-Spandauer zu der Zeit, der noch viel in Spandau unterwegs war, Max und meine Wege haben sich relativ früh gekreuzt und Mac war in der Berliner Hardcore-Szene ziemlich integriert und deswegen, sage ich mal, ist glücklicherweise das Eis dann relativ schnell auch gebrochen, sage ich mal so. Also es hat nicht lange gedauert.
Du hattest einen prominenten Fürsprecher.
Genau, ich hatte quasi Mac, den großen Hardcore-Bruder sozusagen. Nee, aber der war auf jeden Fall gut integriert und deswegen hat das nicht lange gedauert so. Aber ja, ich erinnere mich so die ersten Shows, auch gerade wenn ich alleine auf Shows noch gegangen bin. Ja, ich glaube, der glückliche Zufall war, dass ich in der Zeit auch gerade viele Leute kennengelernt habe, die irgendwie in der Berliner Hardcore-Szene unterwegs waren. Auch viele, die nicht so Gatekeeper-mäßig unterwegs waren, so, ja, so ein bisschen lockerere Leute. Und deswegen ging das klar. Aber ja, so auf, also gerade am Anfang, wo ich noch allein auf Shows gegangen bin, war das auf jeden Fall eher unangenehm tatsächlich. War unangenehm auf Shows zu gehen, aber ich hatte so einen Bock auf die Mucke, dass ich es ja trotzdem gemacht habe. Und das ist es wahrscheinlich dann auch immer so ein bisschen, ne? Die Maulkontrolle, wenn jemand sich dann da so durchbeißt, dann irgendwann wird man halt nicht mehr schief angeguckt. So, aber ja, war anstrengend.
Für die Leute, die sich mit dem Wort Gatekeeping jetzt noch nicht so wirklich auskannten im musikalischen Subkulturkontext. Ich glaube, jeder hat jetzt so ein bisschen so eine Idee, worum es geht. Ich glaube, interessant wäre zu fragen, woher kommt das eigentlich und warum passiert das? Denn wäre jetzt ja total leicht, irgendwie mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen und zu sagen so, ey, hier, so, ne, das so, guck mal, wie die das machen. Aber ich kenne diesen Reflex von mir selber total. Als junger Mensch, wenn man sich etwas ganz, ganz hart erarbeitet hat, wie zum Beispiel ein gewisses Fachwissen, in was bestimmte Musik betrifft, bestimmte Subkulturen oder sonst was. Auf einmal ist das total heilig für einen und irgendwie, ich weiß nicht, warum man das als so wahnsinnig gefährlich empfindet, wenn andere Leute das dann auf einmal auch gut finden. Aber für mich, ich kann mich an dieses Gefühl so ganz, 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 ganz genau erinnern und ich war auch ein totaler Arsch damals. Also Disclaimer, ich war nie Teil von irgendeiner Szene, aber ich kann mich erinnern, als ich so Teenager war, wäre ich, glaube ich, gerne so ein richtig cooler, total klischeemäßiger Punker gewesen. So, weißt du, mit allem drum und dran, Iro, Lederjacke, das ganze Ding, das war für mich alles noch total wichtig damals. Irgendwie coolen Spruch hinten drauf. Das hat sich dann für mich selbst sehr schnell alles irgendwie selber entlarvt und ich fand das dann auch irgendwie alles so ein bisschen, alles, was so berechen war, war auch sehr schnell peinlich. Aber nicht, wenn du ganz jung bist, so, ne? Und ich war einer von diesen typischen Sachen. Ich hatte Leuten, ich hatte ganz extremes Fachwissen, was die Mucke anbetraf, und auch Verständnis dafür und habe auch eine riesige Plattensammlung gehabt und habe das auch alles total gelebt irgendwie und gehört und gemacht. Aber ich war nie so im Team Rudelbildung und war nie irgendwie auf der Straße in einem großen Mob von Gleichgesinnten anzutreffen, sondern die einzige Szene, in der ich je war, war eigentlich Buzzy und ich. So, ne? Wir haben immer unser eigenes Ding gemacht. Wir haben uns Bands ausgedacht, die es überhaupt nicht gab. Später haben wir selber Bands gegründet. Wir haben, keine Ahnung, wir haben über Musik diskutiert, gemacht, getauscht, überspielt und alles so. Aber das war halt natürlich alles total freundlich. Aber mir persönlich, also Buzzy nicht, weil der halt einfach so ein wahnsinnig geiler Mensch ist, aber mir, ich hatte immer große Angst, dass mir das weggenommen werden könnte. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit so Selbstbewusstsein zu tun. Aber natürlich auch so damit, dass man sich was aufgebaut hat, was so, du sagst ja selber, weißt du, man ist jung, man weiß nicht so richtig, wo man hingehört oder so. Und dann hat man selber seine kleine Insel gefunden. Mhm. Und die Welt da draußen ist gefährlich und gemein. Und dann hat man auf einmal total Angst, dass einem das irgendwie wieder weggenommen werden könnte, beziehungsweise verwässert werden könnte von außen.
Ja, und in dem Alter, man identifiziert sich ja damit und dann auch darüber extrem. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich schon der Hauptgrund für Gatekeeping generell ist so. Ich glaube, dass Leute, dass ja, man, Ja, man identifiziert sich mit einer Blase, die mit einer gewissen Kultur zusammenhängt, ja, auch in der Musikkultur sozusagen in dem Fall, einer Subkultur, einer Szene, und man fühlt sich dann da auf einmal aufgehoben und das ist der eigene Mikrokosmos, und dann will man vielleicht nicht, dass der von Leuten penetriert wird, denen das nicht so wichtig ist wie einem selbst. Ich glaube, das ist so wahrscheinlich.
Vielleicht ist es ihnen ja sogar wichtig, aber ich glaube, der Reflex ist so ein bisschen, man selber hat sich so selber sein Fachwissen, seine Identität, wie du eben so oft gesagt hast, aber auch vielleicht ein Teil einer Szene mit aufgebaut. Mhm. Und andere Leute kommen und wollen halt einfach, hey, da einfach irgendwie mitmachen, sind aber nicht bereit, sich in Anführungsstrichen die Hände dafür schmutzig zu machen, weil sie eigentlich
denkt
irgendwie
man.
Den Kuchen erst, ja, denkt man, natürlich ist das alles total falsch, so, aber den Kuchen erst zu essen, wenn er gebacken wurde, so, und umso mehr da man drüber redet, das wird mir jetzt halt auch gerade klar, wie armselig das natürlich auch ist, so, ne? Und du sagst natürlich auch, hast vollkommen recht, umso größer der Szene-Kontext ist, umso mehr identitätsstiftend ist das auch alles. Und man merkt es auch heute, wenn man sich auf einschlägigen Metal-Festivals oder auch so Punk-Festivals oder so bewegt, umso älter die Leute sind oder beziehungsweise umso mehr die Leute immer noch in Anführungsstrichen in einer ganz bestimmten Szene verwurzelt oder so ein Lebensstil oder so, gibt es halt auch viel ganz, ganz, ganz krass so bei Skinheads zum Beispiel. So, ne? Da gab es ja immer ganz viel wie sagt man Berührungspunkte auch zwischen Punkern und so, ne? Und ich kenne so viele ultra verbohrte Skinheads, die weit über 50 sind, die sagen, hey, das ist mein Way of Life, die Welt wird mich nie verstehen, so, das ist Working Class hier, dies und das, und ist auch alles schön und gut, aber das ist natürlich auch alles so wahnsinnig Slogan-basiert, so, ne? Und ich habe sehr schnell für mich gemerkt, Alter, wie albern ist das eigentlich? Und umso mehr die Leute immer noch in dieser extrem eindimensionalen Idee eines Szene-Kontext verhaftet sind, umso größer ist das vermeintliche Gatekeeping. So, das fällt mir heute noch ganz klar auf. Leute, die total locker sind und sich da auch gar nicht mehr so selber verhaftet fühlen, sondern ihr eigenes Ding machen, ist das total egal. Und mir ist das mittlerweile auch völlig Latte, Alter, wer welche Mucke hört oder sonst was. Aber ich kann mich erinnern, dass ich als zum Beispiel auch früher ganz selektiv, wenn mich irgendwelche Leute in der Schule, in der Oberstufe oder so gefragt haben, ey Hanno, Alter, krass hier, so, ich habe hier mal die Band irgendwie, habe ich im Plattenladen gesehen, von denen du ein T-Shirt anhast und so. Ich war, muss man auch sagen, wie drücke ich das jetzt mal aus? Ich war nie cool genug für die ganz coolen irgendwie, so, für die Berliner Hardcore-Szene hätte ich vielleicht auch keine Sonne gesehen, aber in meinem kleinen uncoolen Kontext war ich dann doch vielleicht so Opinion-Leader und Mover-Shaker und Meinungsmacher, so, weißt du? Also ich war schon der, zu dem du hingegangen bist und nach einem Mixtape gefragt hast, zum Beispiel, so, ne? Und ich war dann da total selektiv, zum Beispiel, wem ich ein Mixtape gebe und wem nicht. Und natürlich ein richtiger Arsch-Move, so. Und aber da kann ich mich total gut dran erinnern, dass ich sag so, ey, ich habe überhaupt keine Lust, dass der Typ mich voll labert in Zukunft und irgendwie will, mit mir abhängen will und so. Natürlich kriegt er kein Mixtape von mir.
Auf der einen Seite kann man jetzt natürlich sagen, ist das ein Arschmove und es wirkt so selektiert, aber im Grunde genommen, wenn du das jetzt auf das Alltagsleben und den ganzen musikalischen Kontext jetzt wegnimmst, geht es dir ja trotzdem auch noch mit Leuten so, die du heute im Alltagsleben kennenlernst. Ja, ich war zum Beispiel letztens hier bei einem Barbecue. Und da war ein Arbeitskollege.
Was sind das denn für Toys, halt, habe ich gedacht.
Ja, da war ein Arbeitskollege von einem Kumpel von mir und ich fand den Typen sofort unsympathisch. Ja, und dem hätte ich natürlich auch kein Mixtape gegeben und mit dem hätte ich mich auch nicht weiter auseinandergesetzt, weil ich vielleicht auch keinen Bock habe, mit Leuten rumzuhängen, die mir unsympathisch sind. Aber in diesem Gatekeeping-Kontext ist es natürlich auch, würde ich jetzt mal sagen, verschwimmen die Grenzen nicht nur zwischen Sympathie und Unsympathie, das wäre ja noch alles okay, sondern man denkt dann, man fängt dann auch an, in so Coolness-Klassen zu denken, so, ne?
Ja, und es geht ja auch gar nicht so, und da hinkt dein Vergleich so ein bisschen, also es geht ja gar nicht darum, die anderen sind nicht cool genug, sondern es geht ja immer nur um mich, 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 mein, haben, so, ne? So von wegen, ja. Mir könnte was weggenommen werden. Und ich verstehe, also ich hatte zum Beispiel überhaupt nicht das Gefühl, ey, der ist nicht cool genug, sondern ich hatte so das Gefühl, ey, wenn ich das jetzt teile, verliert das an Wert, einfach weil es inflationär behandelt wird. So, weißt du, man selber musste sich durch 6 Millionen Plattenkisten auf dem Flohmarkt wühlen, um die MC5s irgendwie für sich zu entdecken, als man 16 war oder irgendwie sowas, so, weißt du? Und dann kommt jetzt jemand, ein Typ an und sagt, der sonst die bösen Onkels und Guns N' Roses hört und sagt so, Alter, geile Band, zeig, überspielst du mir das mal? Das ist natürlich mein Reflex erstmal, nee, verpiss dich, so, ne, das ist meins. Aber du kannst natürlich etwas nicht besitzen, so. Und deswegen finde ich das halt auch immer so. Ich muss es vielleicht auch so ein bisschen entschärfen, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich zum Beispiel auf ein Die Hard Metal Festival gehe oder ein Punk Festival, ich freue mich über Leute, die die Subkultur am Leben halten. Und ich freue mich über jede geile Kutte, die ich sehe und so. Das ist total wichtig und ich freue mich über Leute, die richtig hardcore Platten sammeln und das ganze Ding. Magazine lesen, Konzerte, ihr Geld für Konzerte ausgeben und hast du nicht gesehen. Aber ich bin dann doch immer wieder so ein bisschen verwundert, dass das fast alles ist, über das sich manche Leute einfach definieren. Und da erkennt man dieses Gatekeeping oder diesen Habitus heute noch.
Also um nochmal anzuschließen an dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, ich habe in erster Linie ich habe schon auch gern geteilt. Also ich war immer jemand, der so in meinem Freundeskreis oder mit Leuten, die mir sympathisch waren, immer mit Begeisterung Leuten auch Zeug gezeigt hat, weil ich einfach, keine Ahnung,
das habe ich auch gemacht,
geflasht war so. Und für mich war, glaube ich, in erster Linie, wenn ich keinen Bock hatte, was mit Leuten zu teilen, entweder war es, weil die Leute mir nicht sympathisch waren, oder ja, es gab schon, ne, was ich gerade auch ein bisschen, muss ich Zugeständnisse machen, weil ich vielleicht aus irgendeinem Grund dachte, ja, der ist einfach nicht so cool. Ja, der ist, ne, also man macht schon,
stimmt,
muss man.
Eigentlich hast du recht. Ja. Eigentlich kann man es darauf doch irgendwie runterbrechen. Du hast vollkommen recht, weil in meinem Freundeskreis und mit den Leuten, mit denen ich eh cool war, Ich wollte natürlich, dass die auch dieselben Sachen abfeiern wie ich auch. So, ja. Ne? Und natürlich habe ich den Tapes gemacht, Platten gezeigt oder mit zu Konzerten geschleppt und so. Ich hatte zum Beispiel, irgendwann hat sich mein Freundeskreis durch sehr, sehr coole Leute erweitert, die eigentlich überhaupt keinen Rock-Background hatten. So in Anführungsstrichen Rock, Metal, Gitarrenmusik oder so, die total aus dem Hip-Hop kamen. Und für die hatte ich das Gefühl, war das so ein totaler zweiter Frühling. So auf einmal so irgendwie die Welt von Konzerten und Rockbands und so zu entdecken. Und mit denen habe ich total gerne geteilt, weil das aber auch in sich schon total kredibile Leute waren, die halt alle aus dem Rap und aus dem Graffiti-Untergrund kamen. Und da war das natürlich cool, aber du hast im Prinzip recht. Dann irgendwelche anderen Normalos, irgendwie hatte ich so, ja, nee, das geht dich nichts an, das ist meine Sache. Bleib du mal besser Normalo, dann kannst du mir nicht gefährlich werden.
Ja, irgendwie so, ich würde sagen, das haut schon irgendwie hin. Mir ist Musik natürlich immer auch sehr, sehr wichtig gewesen und bis heute sieht man ja auch daran, kann man für uns beide sagen, offensichtlich dreht sich ja unser Lifestyle auch um Musik. Ganz klar so, ja. Wir sind mit unseren, ich meine, wir sind jetzt in einem gewissen Alter, trotzdem haben wir noch Bands, mit denen wir versuchen, wo wir einen professionellen Anspruch haben oder den Anspruch haben, wir wollen live spielen, wir wollen Platten rausbringen, ja, und für mich überträgt sich das auf jeden Fall auch ein bisschen aufs Fan-Sein. Ich habe ein Plattenlabel, da geht's mir ums Musikteilen mit anderen tatsächlich so. Aber es gab zwischendurch auch auf jeden Fall Phasen. Heute bin ich da auf jeden Fall auch locker, aber es gab zwischendurch auch Phasen, wo ich ziemlich verklemmt war, definitiv so. Und wo ich auch das Gefühl hatte, hier versuchen jetzt Leute irgendwie mein Revier zu markieren.
Absolut.
Weißt du, ich meine, und Leute, die mir unsympathisch waren, definitiv. Und gerade damals, was natürlich, ich war natürlich auch in einer Szene unterwegs, die dafür extrem anfällig war. So, ne? Also wir haben mit W-Farm, Wir saßen ja eh so ein bisschen zwischen den Stühlen mit unserer Musik und entweder man hat uns auf irgendwie Extrem-Metal-Touren gebucht oder man hat uns auf Metalcore-Touren gebucht und so. Ich muss halt sagen, dass mir die Metalcore-Szene ganz im Speziellen sehr schnell sehr auf den Keks ging, weil sich dann natürlich auch viel, viel extrem durchkommerzialisiert hat. Dann hat sich genau dieser Effekt eingestellt. Ne, wenn ich jetzt, als ich vorhin diese Band Zeo angesprochen habe, wenn ich da sage, das war eine Metalcore-Band, so, das ist nicht das Gleiche wie das, was man heute über Metalcore denkt. Ja, das war Underground-Shit aus den USA. So, das war einfach nur Hardcore mit krasser Metal-Kante, aber die Band war nicht eingängig, die Band war nicht kommerziell. Und ich sag mal, wenn du heute an Metalcore denkst, ist es natürlich ein sehr viel dehnbarerer Begriff so. Aber genau diese Phase habe ich auch extrem durchlebt und die haben wir mit W-Farm extrem durchlebt, weil wir mehr auf solche Touren gebucht worden sind als auf Extrem-Metal-Touren. Und ich erinnere mich, wir haben dann mal mit einer Band gespielt, es kann sein, dass ich es irgendwann schon mal angesprochen habe, aber die Band hieß As Blood Runs Black und ich erinnerte mich von denen aus der MySpace-Ära. Und da war das so ein bisschen so, ja, so ein bisschen wie die Band Black Dahlia Murder, ja, so ein bisschen Gehacke, metalcoreiges Gehacke mit so Extrem-Metal-Anleihen. Und dann wurden die uns angeboten für eine Tour und meine Erinnerung lag Jahre zurück und ich dachte mir, ja klar, ist okay, das passt so, ne? Und dann haben wir die erste Show auf der Tour gespielt und es stellt sich heraus, ja, die Band hat einfach eine extreme Kommerzialisierungs, wie soll ich sagen, Phase durchgemacht und dann war das so super melodisch und der Sänger hat so den Mallorca-Animateur gemacht auf der Bühne, so alle auf der rechten Seite sagen hey, alle auf der linken Seite sagen ho und ich stand dann da so neben der Bühne und dachte so, Alter, hä?
Hey, das ist doch mein Ding.
Ja, was ist
wieso
denn das?
Wieso klaut der mir jetzt den Move?
Was ist das denn für ein Dreck jetzt? Ne? Also das ist halt so ein bisschen, und in dieser Phase, wo sich das alles so extrem verändert hat, da war ich auch echt verklemmt mit dem Thema so. Ja, heutzutage ist mir das egal, weil ich in dieser Szene einfach überhaupt gar nicht mehr drin bin und überhaupt mich in Szenen nicht mehr so rein, keine Ahnung, nicht mehr so, ja, mich nicht mehr mit Szenen identifiziere so. Aber das war für mich so eine Zeit, wo mich echt alles angekotzt hat und wo ich auch keinem irgendwas gegönnt habe, weil mich diese Entwicklung total abgefuckt hat. Aber im Grunde genommen ist das ja das, es ist im Grunde genommen wie Gatekeeping so, ja. Mir wurde das, was ich für mich irgendwie beansprucht habe, hat sich verändert auf eine Art und Weise, die mir nicht gefallen hat. So. Und dann habe ich auch keinem was gegönnt. Muss ich ganz klar sagen.
Ich glaube, man kann das nochmal ganz klar sagen, dass es halt eine Sache des Alters ist bei mir und bei dir wahrscheinlich ganz genauso.
Ja, auf jeden Fall.
Es interessiert mich halt einfach überhaupt nicht mehr, aber früher als junger Mensch war all das, was ich mir angelesen, angehört, aufgebaut habe, das war für mich meine komplette Identität und das war eigentlich total ganz fragil, weil heutzutage hat man vielleicht mehr Freunde oder kennt mehr Leute, die auch in sich unterschiedlicher sind und nicht alle so homogen. Man hört vielleicht, hat sich seinen musikalischen Horizont total geöffnet. Man wohnt ganz woanders. Man hat vielleicht auch andere Hobbys noch neben der Musik oder so Sachen, die man macht und bewegt sich anders und auch an anderen Orten. Deswegen ist da man nicht mehr so angreifbar. Aber früher hatte ich wirklich nur diese eine Sache und das war Musik für mich. Und natürlich ist, du hast das schon richtig gesagt, so, ne? Wir beide sind ein gutes Beispiel. Wir machen unser Geld mit Musik und geben auch das Geld genau für selbige wieder aus. Mhm. So. Und das ist halt auch ein gesunder Kreislauf und das wird sich bei mir auch niemals ändern. Aber früher war das so, da hatte ich ja wirklich nur diese eine Sache. Und wenn man mir das weggenommen hat, was natürlich überhaupt keiner geplant hatte zu tun, aber wenn das irgendwie inflationär verwässert worden wäre, dann geht natürlich auch so ein bisschen was über das, was dich ausmacht, flöten und du kannst nicht mehr so gut auftrumpfen, du hast keinen, ja, das ist ja auch immer so ein Fuß in der Tür gewesen irgendwo, so, und dann sagen sie, okay, der ist jetzt kein komplett unbeschriebenes Blatt oder kein totales Toy, der Typ, so, ne, aber ich kann mich schon erinnern, dass dann wiederum die Älteren oder so, und ich war ja sehr früh schon immer auch auf Konzerten, das fing mit 14 oder so an, wenn du dann in Anführungsstrichen so richtige Punker, so die Nietenlederjacken, Iro-Fraktion gesehen hast und so, für die warst du halt ein peinlicher Hänger, so, weißt du, so halt mit zerrissenen Jeans, weil das war das Punkigste, was ich mir irgendwie halt vorstellen können, so, weißt du, und so eine Lederjacke, die auch nicht so richtig cool war, so, aber Hauptsache irgendwie dabei sein, und das ging da total so um so Szenecode und so, und die Typen waren halt einfach nicht ablehnt oder desinteressiert, sondern die waren halt richtig militant verpistig, so, ne, also das war im Hardcore kann ich mir das gut vorstellen, aber so im Punker-Dasein war das auch nochmal richtig krass, so auch, ich rede jetzt hier teilweise auch über dieses richtige zeckenmäßige Straßenpunker-Ding, so, ne, und ich rede jetzt hier zeckenmäßig nicht über ein politisch konnotiertes Wort, so, aber ich glaube, jeder kriegt ein Bild, was ich meine, und Alter, kann ich mich erinnern, wie uns da mal ein Typ zusammengefaltet hat, weil wir als Teenager einer von uns ein Sex Pistols T-Shirt anhatte, Alter. Ging natürlich gar nicht. Und das war ein perfektes Beispiel. Alter, wie, du hörst gar nicht Kolbenfresser und Blutumtrunk und so, Alter, Sex Pistols, was ist das für eine peinliche Mucke, so, weißt du? Und erstmal völlig therapiert worden, so, ne? Großartig. Weil man halt gleich irgendwie das falsche T-Shirt anhatte und so. Und das Witzige ist, ich habe mich halt auch in denselben Plätzen auch so und war dann da Zaungast, aber ich bin auch ganz ehrlich, es gab so auch so Konzertorte, da sind wir nicht hingegangen, weil wir wussten, ey, da sehen wir keine Sonne. Wir hatten zum Beispiel einen Freund, Grüße gehen raus an Punkerflo. Wir waren halt alle so Pseudos in deren Augen auch so ein bisschen so, ne? Was natürlich total lächerlich ist im Nachhinein. Und er war aber so, Ja, der hatte so richtige Punker-Klamotten und der hing halt auch immer so richtig in den Absturzkneipen rum und auch in den richtig punkigen Läden und so, und hast du nicht gesehen. Und wir waren alle total eng mit dem befreundet, so, und der hat aber auch immer ganz klar darauf geachtet, und das war dann wiederum Gatekeeping seiner Seite, dass er diese Freundeskreise von uns total coolen Typen, die sich alle mega bombig verstehen, zusammen in Urlaub fahren, zusammen saufen, zusammen Party machen und so und einfach abhängen als Freunde, ja, aber wir durften nie mit auf die richtig geilen Konzerte und so. Weil es dann immer hieß so, ja, ey, die können euch alle nicht ab und hast du nicht gesehen, so, ne? Das habe ich auch oft im Freundeskreis erlebt, dass auch Leute immer ganz vorsichtig sind, so Freundeskreise zu vermischen, wenn sie jung sind und so. Und so, ey, wenn die jetzt auch anfangen abzuhängen, habe ich überhaupt keine Lobby mehr. Und ich kann mich daran sehr, sehr gut erinnern. Und gerade so bei diesen ganzen Punk-Sachen, das musst du mir gleich mal sagen, wie das in der Hardcore-Szene war, was dann natürlich noch Hand in Hand geht, war dieses Politikding, ne? Mhm. Also man einigt sich oder man verständigt sich dann ja auch auf Slogans und es gibt so ein Narrativ und das stimmt dann einfach, und gerade so im Punkbereich war das dann halt auch sehr, sehr einfach und sehr schwarz auf weiß in den 90er Jahren, so schwarz-weiß getrennt, da war das halt einfach, ey, denkst du nicht genau das Gleiche, bist du halt gegen uns, und man hat sich da so über so Slogans und Schlachtrufe verständigt. Und das ist natürlich, vernünftige Köpfe peilen das ganz früh, dass es natürlich absoluter Schwachsinn ist, so ein Herdenverhalten. Aber wenn du da nicht komplett mitgezogen bist, so, dann warst du auch eh erstmal total raus. So, weißt du, wie so, ey, klar, hier Demo, Antifa, Bullenkloppen, Standard, so. Und ich sag so, ja, ich finde jetzt aber Proberaum und Mixtapes machen auch cool, so, weißt du. Ja, irgendwie, also vielleicht ist das im Nachhinein auch total gut. Und da war dann für mich sehr schnell klar, schon als später Teenager, ey, ich finde hier meinen Weg nicht. Ich werde nie irgendwo so richtig dazugehören. Und später gab es dann auch so eine riesige Rock'n'Roll-Welle. Da ging das so mit so Turbo Negro, Lucifer, Helicopters, Ende der 90er los, so 97 oder so, wo dann auf einmal alles so komplett, und das war dann voll mein Ding, weil ich war großer Kiss-Fan, AC/DC-Fan und so, und dann auf einmal dieses Classic Rock auf Steroids, und da hat sich natürlich auch eine unfassbar peinliche Szene drum entwickelt, so, ne, und da gab's dann auch ein, zwei Kneipen in Bremen, wo die ganzen Fettköppe dann rumgehangen haben, diese coolen Rock'n'Roll-Hoshis, so, weißt du, und die waren mindestens so schlimm wie 5 Jahre vorher die Straßenpunker, so, weißt du, wo dir richtig klar gemacht wurde, Alter, was seid ihr für Toys, ihr habt überhaupt nichts zu melden und so, ne, und irgendwie war man immer nur Zaungast und ewiger Zweiter. Jetzt guck mich an. Lachend fahre ich in der Corvette durch die alte Heimat und werfe brennende Geldscheine aus dem Fenster.
Ja, das ist der typische Werdegang. Nein,
aber du verstehst, was ich meine. Nee, was ich sagen will, vielleicht war es im Nachhinein auch ein Segen, weil ganz viele Leute, die ich kenne, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, die komplett immer sich so krass darüber definiert haben und komplett immer nur total Tunnelblick Szene verhaftet waren und sich da auch nie rausbewegt haben, die haben auch meistens nie so richtig was gerissen langfristig. So, es ist ja auch immer darum, Beifall aus den eigenen Reihen zu bekommen, und man entwickelt sich ja nicht weiter, weil es am Ende des Tages nichts anderes als Inzucht.
Also für mich ist ein super Beispiel von dem, was du gerade sagst, und da schließt sich der Kreis zu dem, was du mit Politik zum Beispiel in der Punk-Szene sagtest. Also Politik war im Hardcore auch sehr wichtig, definitiv. Und ansonsten würde ich sagen, neben Politik die zwei anderen wichtigsten Themen, Veganismus und Straight Edge. So, und da gab es natürlich auch Leute, die das extrem, wirklich extrem verkörpert haben. Also ich war selbst 10 Jahre Straight Edge. Ich habe mir allerdings weder Straight Edge Merchandise gekauft, noch habe ich große X'e auf meine Hand gemalt oder irgendwas. Ja, ich habe mich da so ganz, so, wie soll ich sagen, so klammheimlich reinentwickelt und dann 10 Jahre später auch ohne großes Tamtam wieder rausentwickelt. Aber es gab natürlich Leute, und ich hatte auch teilweise Leute im Freundeskreis, ja, ein in meinem Freundeskreis, der hatte wirklich, der ist manchmal aufgetaucht irgendwie, und der hatte auf jedem Kleidungsstück irgendwas von Straight Edge. Der hatte ein Straight Edge Cappy, der hatte ein Hoodie, wo Straight Edge drauf stand, der hatte ein Straight Edge Patch auf seinem Rucksack drauf, und dann hat er einen Gürtel, auf dem Straight Edge drauf gedruckt war. Und das alles zusammen war so sein gesamtes Outfit, so, ne? Also es gab natürlich wirklich extreme Fälle, die sich dann natürlich wie so eine Litfaßsäule auch bewegt haben. Da ist jetzt der Witz ist natürlich, dass solche Leute dann auch immer die extremsten Brüche mit ihrem Lifestyle haben. Und genau über den Typen weiß ich, dass der Tag, an dem er nicht mehr Straight Edge war, ist quasi völlig besoffen quasi in der Rinne gelandet. So, ne? Der hat sich von heute auf morgen komplett weggeschossen. Es war dann so, okay, ich bin jetzt nicht mehr Straight Edge, und hat er sich direkt richtig volllaufen lassen, auch so besinnungslos mäßig volllaufen lassen. Ne? Und das ist immer das Geile daran. Da siehst du dann natürlich auch immer extrem krass daran, wie Leute irgendwie sich was raussuchen als Identitätsprothese. So, ne? Und dann
wie fragil auch das genau ist.
Absolut so, ja. Und dann merkst du, Alter, das ist überhaupt nicht organisch passiert. Das war bei denen überhaupt keine organische Entwicklung. Der war ganz klar Straight Edge, damit er sich diese ganzen Klamotten anziehen konnte, damit er sich abgrenzen konnte von anderen.
Ja, dazugehören. Ich meine, man darf nie vergessen, dass das der größte Reflex von jungen Menschen, jeder möchte gerne Teil von etwas sein. Und absolut. Ich kenne das Gefühl total gut und ich bin froh, dass ich tolle Freunde hatte, dass wir auch in unserem ganz, ganz kleinen Mikrokosmos schnell gemerkt haben, ey, wir müssen kein Teil von einer bestimmten Szene sein. Wir müssen nicht irgendwo dazugehören und irgendwie genau diese Riten und diesen Habitus mitnehmen. Aber viele Leute haben das ja auch nicht, sondern viele Leute, und ich kenne den Kollegen, über den du sprichst jetzt nicht, aber ich kenne auch so Leute, die von jetzt auf gleich, also gerade dieses Thema Straight Edge ist ein mega passendes Thema.
Ja.
Ich kenne mehrere Leute, die nie Anschluss gefunden haben und dann einfach von heute auf gleich gesagt, ey, ich bin jetzt Straight Edge. Mhm. Einfach nur, um irgendwas über sich behaupten zu können und irgendwie einen vorgefertigten Lifestyle adaptieren zu können und sagen so, ey, das ist jetzt mein Ding. Da kenne ich diverse Leute. Und das waren leider auch immer die, wie soll ich sagen, die charakterlich instabilsten Leute. So, das ist, verstehe mich nicht falsch, ich will das auf gar keinen Fall in einen Topf werfen. Das sind aber auch leider die Leute, die man mitgekriegt hat, die dann halt irgendwann einfach irgendwie Faschos geworden sind oder so. Das ist halt einfach genau dasselbe Prinzip so, ne? Das ist halt einfach Hauptsache irgendwo dazugehören.
Ja, solche Extrembeispiele kenne ich tatsächlich auch noch. Leute, bei denen.
Straight Edge war das witzig immer, weil du, genau wie du gesagt hast, es ist halt ein absolut vorgefertigter Lifestyle, den man sehr, sehr leicht einfach annehmen kann.
Ja, im Grunde genommen gehört nicht viel dazu. Ja, wenn du dich ein bisschen im Griff hast, gehört nicht viel dazu.
Na, also verstehe mich nicht falsch. Ich habe natürlich größten Respekt vor Leuten, die vegan leben und keine Drogen nehmen, keine Alkohol und dies und das, aber es geht ja gerade um, das ist ja fast ein Mode-Outfit gewesen, so wie du es beschrieben hast, für viele Leute.
Ja, ich denke schon. Also ich würde dir zustimmen darin, dass es bei solchen Extrembeispielen viel darum ging, dass man doch Anschluss an eine bestimmte Gruppe von Leute gesucht hat, gebraucht hat dann eben irgendwelche Lifestyles adaptiert hat. Es ist keine ja, natürliche Entwicklung gewesen. Und solche Leute neigen dann auch oft dazu, ja, wie zum Extremen, wie soll ich sagen, handeln und sich zum Extremen verhalten, und meistens implodiert es dann auf spektakuläre Art und Weise. Und bei den Leuten, die immer locker waren, dahinter fragt es ja auch keiner. Ne? Das ist ja auch noch so der nächste Punkt. Dann hat auch keiner was drüber zu erzählen. Denkst du, irgendjemand interessiert, dass ich nicht mehr Straight Edge bin? Who cares, Alter? Ja, weil aber natürlich auch das nichts war, was meine ganze Identität geprägt hat für Jahre oder womit ich anderen auf den Sack gegangen bin. So, ne? Und ich glaube, das ist bei den Leuten, die das sehr, sehr, sehr stark nach außen kehren und das sehr, sehr ausleben. Und wenn es dann natürlich spektakulär implodiert, ja, dann lacht man darüber auch noch lange. Ne?
Hier in Gainesville passiert gerade was sehr, sehr Schönes, oder in Florida, vielleicht auch in anderen Teilen der USA, aber es gibt halt eine ganz, ganz frische, neue, sehr wilde und heiße Hardcore-Punk-Untergrundbewegung. So, weißt du, so, also Hardcore nicht im metallischen, technischen Sinne, sondern eher so Hardcore-Punk. Einfach schnell, wild, rasend, ohne Blick auf Perfektion. Und da habe ich mich auch sehr schwer wieder neu drin verliebt. Und hier sind jetzt gerade viele Konzerte, die extrem schön anzugucken sind, weil halt, es spielen 5 Bands, keine Band spielt länger als 25 Minuten, die Kids gehen von der Bühne direkt in Pit und vom Pit auf die Bühne nehmen sich die Instrumente. Ein paar Kids von denen trinken, paar trinken überhaupt nicht, radikaler Pogo-Mob, Jungs wie Mädels, wer da keinen Bock drauf hat, stellt sich einfach an den Rand, so, aber trotzdem nicht aggressiv oder beziehungsweise zumindest nicht gewalttätig, feindlich, nicht hostile, so, und das finde ich total schön zu sehen, dass das, vielleicht gibt es Hoffnung, so, und da habe ich das Gefühl, dass dieser Gatekeeping-Faktor überhaupt keine Rolle spielt, sondern wenn die Leute so jung sind, die sind halt einfach nur heiß, was Neues zu erleben. Und dann gehe ich wieder auf ein anderes Konzert, dann sind dieselben Nasen in meinem Alter, da stehen dann irgendwie 30 Leute, die sich alle total wichtig nehmen und so too cool for school, und dann gehst du wieder da, und das ist immer sehr, sehr erfrischend so. Und deswegen ist mir auch egal, ob ich da mittlerweile der alte Daddy bin, aber ich gehe sehr, sehr gerne in letzter Zeit auf Konzerte, wo ich genau weiß, da sind viele junge Leute, die sich einfach nur geil unterhalten wollen und Bock auf Action haben. Also wirklich Action, da fliegt dann auch richtig radikal die Kuh. So, meistens Gainesville ist auch so eine Stadt, Alter, da sind bei den meisten Shows nicht mehr als 30, 40 Leute. Und irgendwie bei diesen Bands, Alter, sind dann da 100, 200 Kids, die völlig am Rad drehen, die ich auch noch nie vorher gesehen habe. Ich weiß überhaupt nicht, wo die herkommen. So. Und das ist auf jeden Fall extrem geil zu sehen. Und ich hoffe nur, dass sie nicht dieselben Fehler machen wie man selber.
Machen sie bestimmt.
Glaube ich irgendwann. Auch.
Es bleibt gar nicht aus.
Aber es wirkt irgendwie jetzt gerade das, was ich beobachte, das ist jetzt auch natürlich nur in meinem sehr kleinen Kreis hier, die wirken auf jeden Fall sehr, sehr locker und entspannt und das gefällt mir total gut.
Ja, das
weil
ist
natürlich
schön.
Auch eine absolute, wir bewegen uns, befinden uns ja auch in der Zeit und das sage ich auch so und meine ich auch so, wo auch eine absolute Überpolitisierung von Musikszenen stattfindet, das, was ich teilweise extrem fragwürdig und ich glaube, anstatt dass die Leute darauf achten, was sie trennt, sollten sie mehr darauf achten, was sie verbindet. Und das ist meistens eine ganze Menge. So, und sei es die Liebe zur Mucke und Positives. Und das ist schön zu sehen, dass das nicht direkt von Anfang an gespalten wird alles. Aber du hast natürlich recht. So, wahrscheinlich machen sie genau dieselben Fehler wie alle anderen auch. Sie sind jung.
Ja, muss man auch durch. Eine Sache, die mir noch auffällt zu dem Thema Gatekeeping oder aufgefallen ist in den letzten Jahren. Oft habe ich das Gefühl, dass der Begriff Gatekeeping auch inflationär so als Totschlagargument benutzt wird. Ja, das ist...
wie so oft.
Ja, genau. Es ist so eine Sache, es gibt ja auch berechtigte Kritik an Bands, ja, an Szenen etc. pp. Und ich merke oft, dass wenn irgendwo Kritik geäußert oder jegliche Kritik an der Band oder an einem Event oder irgendwas, dass dann schnell irgendjemand Leute des Gatekeepings bezichtigt, sagt man das so? Ja. Und das finde ich ist halt, das macht diesen Begriff auch so schwammig, glaube ich, am Ende des Tages, dass viele Leute es auch irgendwie gerne benutzen und diese Keule rausholen, um sich nicht kritisch mit Sachen auseinandersetzen zu müssen. Ja, wenn dir irgendwas nicht passt, dann bist du halt ein Gatekeeper so. Ne? Und das finde ich, findet auch sehr, sehr oft statt und ist so ein bisschen so ein Verhalten, was man bei jüngeren Leuten manchmal sieht. Und ja, das finde ich immer so ein bisschen anstrengend und ich finde es schon wichtig, dass man auch ein bisschen Quality Control macht. So, ne?
Also man ist nicht unbedingt ein Gatekeeper, wenn man sich irgendwie in einem gewissen Kreis bewegt und da spielen halt einfach extrem viele geile Bands und auf jemals irgendwie, wie sagt man so, versucht so auf den Zug aufzuspringen und es hat halt überhaupt keine Substanz und wenn man das so outcallt und sagt so, ey, sorry, ich verstehe den Hype nicht, das ist für mich Geldmacherei oder das ist eine Band, die für mich einfach keine Qualität hat, die keinen, wie sagt man, keinen Unterbau, keinen qualitativen Unterbau hat, so, das ist dann nicht von wegen, hey, ja, ihr wollt ja nur unter euch sein, ihr Gatekeeper, sondern es muss natürlich auch weiterhin angebracht sein, dass man auch mal sagt, so, ey, das hat für mich kein Fundament, das ist eine schrottige Band. Und das ist überhaupt nicht wichtig, ob du das oder ich jetzt sag, wir sind ja hier keine Meinungsmacher oder so, sondern jeder hat das Recht, irgendwie über irgendeine Band zu sagen, hey, das ist Mumpitz, so, und sonst was, ne, aber schnell wird dann diese Keule eben rausgeholt und sagt so, ja, du bist ja total der Gatekeeper, aber das sehe ich so wie du, das muss man unterscheiden.
Definitiv, ja. Und ich sag mal, ne, um es auf ein ganz stumpfes Beispiel zu übertragen, ist halt genauso wie, ja, ich habe keinen Bock auf Nazis auf meiner Punkshow, so, ja. Das ist ja kein Gatekeeping, es ist Quality Control. Du hast halt keinen Bock, mit Arschlöchern abzuhängen und genauso was, finde ich, gibt es eben auch.
Das wäre ja aber auch noch schöner, Alter, keinen Bock auf Faschos und dann sagen, ja, total der Gatekeeper, wir wollen ja einfach mal ganz entspannt mitfeiern. Was ist denn los mit dir, Simon?
Naja, ich finde, solche Unterhaltung gibt es schon manchmal in der, ne, zum Beispiel in den USA, es gibt ja durchaus auch so Conservative Punks und vor allem konservativ in der Hardcore-Szene gibt es tatsächlich auch ziemlich viele konservative Leute. Und,
allerdings.
Und wenn,
ist ja auch so ein Mackertum, so muss man ganz klar sagen. Umso mehr man sich auf die Brust trommelt, umso konservativer sind die Ansichten gerne mal.
Genau, und wenn dann Leute äußern, dass sie darauf keinen Bock haben, dann wird schnell eben auch da die Keule geschwungen. Ah, wie, ich dachte, ihr seid alle so offen. So, ja, aber ja, für Arschlöcher ist halt keiner offen. Das ist aber dann auch kein Gatekeeping. Es ist Quality Control. So, ne?
Also, ich hatte solche Momente auch schon. So, also ne, zum Beispiel wir mit Manta, wir bewegen uns ja schon manchmal. Es gibt ja zum Beispiel Es gibt es in jeder harten Musikgenre-Ecke, so, weißt du, aber ich finde, nirgendwo ist es so ausgeprägt wie bei diesem ganzen Stoner, Sludge, Doom oder sonst was. Das ist, ich habe das schon oft gesagt, vieles davon für mich nichts anderes als Folklore. Und wir spielen auch manchmal solche Festivals und oft sind die auch total geil, so, weißt du? Aber ich finde das schon manchmal erschreckend, dass da gefühlt jede Band eingeladen wird, die sie irgendwie vorm Orange Full Stack spielt und irgendwas über Kiffen singt und so irgendwie. Lange Haare und irgendwie jeder weiß, was ich meine. Das ist halt einfach so irgendwie, das hat für mich überhaupt keine Substanz. Oft Line-up von diesen Festivals, aber es, und wenn ich dann die Veranstalter frage oder die Veranstalterinnen so, was ist denn da los? Dann heißt es auch so oft so, ja, das ist das, was die Leute hören wollen. Ich werde dann aber auch nicht müde zu sagen so, ey, ich persönlich finde das extrem uninspiriert und mega langweilig und das hat für mich gar nichts mit Gatekeeping zu tun, so, weil das würde ja nur funktionieren, wenn ich davon ausgehe, dass ich total die Weisheit mit Löffeln gefressen habe und dass meine Band zum Beispiel der absolute heißeste Scheiß ist. Für mich ist sie das natürlich, aber das ist sie natürlich nicht für jeden. dementsprechend, das erlebe ich ziemlich oft. Wie ist es denn? Kennst du das? Also, Manta hat jetzt 10 Jahre auf dem Buckel. Mhm. Und ich bemerke das schon, dass das, wie soll ich das sagen? Dass die Fanstruktur oder die Leute, aus denen sich der harte Kern zusammensetzt, immer noch der gleiche ist, so gefühlt, aber dass es auch viele Leute gibt, die die Bands halt einfach so, es ist halt einfach was anderes, wenn du irgendwie in Internetforen auf eine Band aufmerksam wirst, 2014 oder so, und dir eine 7-Inch oder so oder eine Platte aus Finnland bestellst, oder du im Metal Hammern auf einen Sampler irgendwie auf eine Band stößt, so. Für mich persönlich ganz objektiv ist das eine, hat weder das eine mehr Wert noch das andere, so, da bin ich halt alt genug, dass es für mich überhaupt keinen Unterschied macht, also gute Musik ist gute Musik, egal wie sie an dich herangetragen wird. Aber ich verstehe natürlich, dass Leute das mit einem unterschiedlichen Wert bemessen. Und Manta war so ein typisches Beispiel. Das war im Untergrund der absolut heißeste Scheiß für ein paar Jahre. So gehypt ohne Ende. Wir hatten dann natürlich die große Herausforderung, dass wir diesen Hype auch irgendwie backen mussten. Ich glaube, das hat mittlerweile ganz gut geklappt. Die Band gibt's immer noch. Wir machen relativ erfolgreiche Platten, spielen gute Shows und Konzerte, Touren. Aber ich wusste damals schon, ey, da müssen wir irgendwie gegenarbeiten. Und wir haben schon versucht, so, wie soll ich das jetzt sagen? Also schon bewusst auch dagegen zu arbeiten und den Leuten halt auch irgendwie, ey, ihr braucht euch hier jetzt nicht ein Ei drauf pellen, dass ihr die Band jetzt schon ein Jahr länger kennt als irgendjemand anders. Wir verstehen das natürlich, dass das für euch ein totaler Schatz ist, so, aber das macht weder euch besser noch die Band besser. So, ne? Also, das ist mir schon wichtig. Ich hatte nie Bock auf so ein Publikum, was aus so Leuten besteht, die sich dann gegenseitig ein abwichsen, wie cool sie sind. Weil, so, ne, das ist ja halt auch oft, du weißt auch, wenn man auf bestimmte Konzerte von bestimmten Bands geht, das ist so ein Schautragen von Band-T-Shirts, so, ne, und jeder versucht, das neueste Shirt, was hauptsächlich keiner kennt, zu tragen. Und so war das mit Manta-Shirts ganz am Anfang auch. Und ich dachte immer, Alter, ist das albern, so. Und ich bin froh, dass mittlerweile die Fanbase unserer Band gefühlt extrem subkulturell divers geworden ist, so, ne, dass da halt einfach ganz normale Leute, aber halt auch einfach extrem hardcore Kuttentypen, und ich freue mich über alle Menschen, wirklich so doof und lahm das klingt, ich freue mich über alle Menschen ganz genau gleich, und für mich hat kein Fan mehr Wert als der andere, und ich freue mich natürlich, und natürlich haben die Leute, die seit Tag 1 dabei sind, eine Sonderstellung in meinem Herzen, so, ne, das ist ja was ganz Klares, aber es ist nicht so, dass ich denke, hey, ich finde Bands, es gibt diverse, immer noch Bands, die das so nach außen tragen, hey, dieses Elitäre. Natürlich gerade im Black-Metal-Bereich ist das natürlich ganz, ganz extrem ausgeprägt, das wirst du kennen.
Ja, und im Black-Metal-Bereich ist es aber, ist es immer, finde ich, besonders peinlich, weil...
Allerdings.
Es ist im Black-Metal-Bereich besonders peinlich, weil sich meistens diese Leute darauf beschränken, Black-Metal nur First und Second Wave abzufeiern. Und der Punkt ist halt so, ich finde nichts uninspirierter als Bands, die heutzutage ankommen und wieder eine Kopie von diesem Sound machen und dann Respekt von genau diesen Sprallos bekommen, so, wo ich mir immer denke, so, Alter, ihr habt überhaupt keinen Anspruch. Ihr habt überhaupt keinen Anspruch, irgendeinen Input in euer Gehirn zu bekommen, der euer Bewusstsein auch nur 1% erweitert.
Nein, das sind, ist wie nochmal, das ist Folklore und Gartenpflege. Alter.
Ja, genau das.
Der, und der
das
Garten darf sich nicht verändern. Und das ist auch alles schön. Ich weiß, jeder hat sein Hobby und ich möchte auch nicht, dass Traditionsfußballvereine kaputt gemacht werden. Aber hey, so, weißt du, dann gründe einen neuen Verein. Es ist halt einfach. Es ist sehr, sehr schwierig. Du merkst, aber das gefällt mir richtig gut, so man, wie frustriert einen das macht. So. Und das zeigt, dass das Thema halt einfach wichtig ist.
Eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, die ich dich gern fragen würde, ganz speziell, denn damit werdet ihr sicher Erfahrung gemacht haben. Vom Underground-Liebling zum Nuklear-Blast-Signing. Wie viel Gatekeeping habt ihr oder Negativreaktionen? Ne, ich finde dieses, ich finde diesen Sellout-Vorwurf, ich finde, der überschneidet sich mit Gatekeeping extrem. Wie habt ihr das wahrgenommen, als ihr dieses Signing bekannt gegeben habt? Habt ihr das Gefühl gehabt, dass es viel negativen Gegenwind gab von Leuten?
Viel nicht, aber du weißt ja, wie das ist. Eine kleine, laute Masse schreit immer am lautesten. So. Weißt, das ist ja genauso, wie wenn man heute, wenn Leute sagen, oh, heute darf man gar nichts mehr sagen oder Cancel Culture und so. Das sind halt immer die Leute, die am lautesten schreien. Und das liegt halt auch daran, dass Leute, die sich gegen gewisse Sachen auflehnen, halt immer sehr, sehr laut sind. Aber du kannst auch immer noch alles sagen. Mach dein Ding so. Und es war halt, es war bei dem Nuclear Blast Signing, was ja auch krass war nach nur einer Platte, so, ne? War das schon so, dass es so ein paar Leute gab, die so, ja, ey, dann mal gute Reise ohne mich, ich bin da raus und so, ne? Mhm. Kann ich mir in Zukunft da, oder Originalzitat, darf ich mir dann etwa in Zukunft die Platte direkt in 12 verschiedenen Farben kaufen? Hey, big fucking news, du musst dir die Platte überhaupt nicht kaufen, du Penis. So, weißt du, was ist denn das für eine Frage? So, und man merkte, wie die Leute so persönlich butthurt waren, wie die selber so, weil ihnen etwas weggenommen wurde. Aber ey, und dann haben wir eine Platte abgeliefert, die auch richtig, richtig gut war. Und alle mussten auch zugeben, ja, irgendwie die Band ist jetzt nicht peinlich und scheiße geworden. Hast du nicht gesehen. Und
ich fand sie besser als die erste Platte persönlich.
Ja, und es gibt viele, die das zum Beispiel sagen. Ich persönlich habe da keine Meinung zu. Aber es gibt Leute, die behaupten, dies, das ist mir auch im Zweifel total Latte. Und dann gab es natürlich Leute, die auch in den Kommentarspalten und auf Social Media unter sich dann auch so Neulinge angegangen sind. So von wegen, so wenn so offensichtlich jemand geschrieben hat, ey, ich habe euch gerade hier entdeckt, ich habe im Rockhard oder so ein Interview gelesen. So ja, ey, freu dich nicht zu früh, jetzt ist die Band langweilig, hättest die mal vor 2 Jahren sehen müssen, da waren die noch geil. So, ne? So, ja, also ja. Total lächerlich. Ich war natürlich alt genug, um zu wissen, ey, das ist alles höchstgradig peinlich so. Und das hat mich selber nicht, wie sagt man, tangiert. Das hat mir nichts in mir ausgelöst. Aber natürlich gab es das. Und es war auch enttäuschend, gestandene erwachsene Leute dabei zuzugucken, wie die sich so zum Larry machen. So, ne? Aber nochmal, es war eine laute, kleine Minderheit. Und die meisten Leute haben sich auch irgendwie einfach über eine neue Platte gefreut. Und es ist genau, ich bin auch so, mir ist das im Zweifel erstmal rotzegal, über welches Label eine Platte rauskommt, solange die Mucke gut ist. Da bin ich ganz ehrlich. Und nochmal muss man sagen, es gab halt auch einen ganz klaren Unterschied. Das, was du gerade beschreibst, und ich sage es nur sehr, sehr ungern, es ist sehr, sehr, sehr deutsch, Simon. Und das weißt du genauso gut wie ich.
Ja.
Also als ich hier in die USA kam, war das wirklich so, wenn ich da irgendeinen Krustenpunker oder so erzählt habe, ey, die neue Platte kam bei Nuclear Blast, da waren alle dann so, ja, oh geil, Alter, richtig krass, herzlichen Glückwunsch zum Erfolg. So, ich hoffe irgendwie, ich kann mit meiner Band auch durchstarten. So,
ja, ne?
Also es wurde schon deutlich entspannter hier aufgenommen und der Erfolg des anderen ist eher Inspiration als vermeintliche Gefahr.
Da sagst du was sehr, sehr Interessantes, ja. Das stimmt natürlich. Ich glaube auch, die Konkurrenz zwischen Bands ist hier so ein bisschen geringer und ich bin ja auch wirklich, über die Jahre bin ich ein großer Vertreter davon geworden, wenn es für eine Band gut läuft, die in meinem Fahrwasser unterwegs ist, dann ist es auch gut für meine Band. So, weil die Wahrscheinlichkeit, dass deren Fans irgendwann über meine Band stoßen und das dann auch gut finden, ist höher, als wenn alle anderen Bands, die irgendwie ähnliche Mucke machen wie ich, einfach nur die obskursten Underground-Bands sind.
Oder dass gar deine Position als in Anführungsstrichen Vorreiter oder jemand, der da schon richtig seinen Haufen hingesetzt hat, noch klarer und offensichtlicher wird. Und das ist natürlich nichts anderes als ein Kompliment. So, früher hatte ich auch so, bin ich ganz ehrlich, wenn ich denn das erste Mal gelesen habe, so ey, Also, ne, wenn ich nach der ersten Manta-Platte schon in irgendwelchen Magazinen lesen musste, ja, für Fans von Manta oder klingt wie Manta oder dies und das, habe ich gedacht, so, ey, was soll die Scheiße? Macht doch euer eigenes Ding oder so. Und dann habe ich aber auch ganz schnell eingesehen, wie peinlich das eigentlich ist und festgestellt, so, ey, du hast es geschafft, eine Marke zu schaffen. Dass Leute andere Bands mit deiner Band vergleichen, ob das nun gerechtfertigt ist oder nicht, davon mal ganz abgesehen, ist eine super Sache und das sollte man als Kompliment begreifen und als nichts anderes.
Ja, das stimmt. Tja, Hanno.
Tja, Simon.
Jetzt bin ich ganz erschöpft.
Ich bin auch erschöpft. Ich werde gleich erstmal so ein bisschen, ich finde es auch geil. Ich finde es übrigens nicht gut, ne, dass hier auch so krasses Bad Religion Gatekeeping betrieben wird. So, ne? Das wollen wir auch nochmal ganz klar sagen.
Ja, die mit dem richtigen Bad Religion Gatekeeping fangen wir dann ab jetzt regelmäßig in jeder neuen Folge an.
Aber hattest du, um das jetzt vielleicht auch zu beenden, ich meine, du hast doch auch in einer extrem realen Band gespielt. Also machst du es natürlich immer noch, aber ich möchte jetzt nochmal kurz über W-Farm sprechen. Das war ja schon eine Ausnahmeband,
ja.
die doch relativ schnell Erfolg und ein absolutes Cult-Following hatte. Da muss es doch halt auch ohne Ende diese Scheiße gegeben haben, oder nicht?
Definitiv. Ich würde aber sagen, dass uns viele Leute ganz unterschiedlich wahrgenommen haben. Ich würde sagen, der Vorteil, den wir hatten, war so ein bisschen, dass wir einen Sound gespielt haben, der in der europäischen Szene nicht wahnsinnig vertreten war. Für viele Leute war das dann was Freshes irgendwie, ja. Es war schon irgendwie verbunden auch mit gewissen Szenen irgendwie so. Aber es war für die Leute erstmal relativ fresh und ich glaube, das hat auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass es relativ schnell relativ gut losging. Witzigerweise, gab es auch ganz schnell, direkt auch als wir unser erstes Album rausgebracht haben bei Lifeforce Records, ja, und wir müssen jetzt mal echt ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Lifeforce Records ist nicht Universal oder Nuclear Blast. Das war zu der Zeit, wie soll ich sagen, in der Hardcore-Szene für deutsche Verhältnisse ein mittelgroßes Label, so, ja. Die hatten halt früher Heaven Shall Burn und Caliban und klar, aber selbst da gab es dann schon Leute, die Sellout gebrüllt haben. Das ist natürlich hochgradig lächerlich, so. Wir hatten allerdings vielleicht so ein bisschen das Glück oder nicht das Glück. Bei uns wurde nicht zunehmend so, dass die Leute uns Kommerzialisierung vorgeworfen haben, was aber auch einfach ganz klar daran liegt, dass sich unsere Musik nachvollziehbar immer weiter ins Extreme gesteigert hat. Ja, weil, und das passiert ja auch oft. Du hast ja eher oft Bands, die werden melodischer und zugänglicher und im Grunde genommen kommerzieller. Und W-Farms Weg war genau andersrum. Und die Musik wurde immer extremer. Und ich glaube, das hat uns vielleicht so ein bisschen davor geschützt, viel solche, ja, wie soll ich sagen, also viel mit so einer Kritik zu tun zu haben. Das Einzige, was oft angebracht wurde von irgendwelchen Leuten, war dann, das überproduziert oder irgendwas. So, ne? Aber es ist schon das Schlimmste gewesen, so im Grunde genommen. Aber ja, der Sound wurde ja auch, die Musik wurde metallischer und extremer und damit auch der Sound. Aber unsere zweite Platte zum Beispiel war ganz betont super organisch aufgenommen. So. Und auch da gab es Leute, die jüngeren Szene-Leute, die sonst eher so Metalcore gehört haben und zugänglicheres Zeug, die sind zum Beispiel mit dieser Entwicklung gar nicht klar gekommen und die sind ganz klar abgesprungen, weil denen das zu experimentell und da war nicht genug Partyfaktor so dabei. Aber diese Leute sind witzigerweise nicht unbedingt die dieses Gatekeeper-Verhalten an den Tag legen, ne? Ja, also
Partyfaktor niemals unterschätzen, Simon.
Ja, du kennst mich ja. Ich gehe nicht auf Poolpartys und mache auch keine Party mit meiner Band. Von daher, was soll ich sagen, Hanno? Aber nee, es ist nicht so. Keine Ahnung. Ich würde sagen, W-Farm ist echt ein schlechtes Beispiel dafür, weil das so eine immer zwischen den Stühlen war und weil sich die Band natürlich auch in eine musikalische Richtung entwickelt hat, wo man einfach Kommerzialisierung nicht vorwerfen konnte wirklich und deswegen ist es auch selten passiert.
Abschließend muss man vielleicht noch sagen, wenn man das Glück hat, in einer Band zu spielen, wo sich die Leute drüber streiten, hey, früher waren die noch geiler oder guck dir mal, jetzt hört das ja jeder oder dies und das, einfach auch als Kompliment nehmen, denn es zeigt, dass du relevant bist, dass das, was du machst, gehört wirst und überhaupt drüber gesprochen wird. Vielleicht auch einfach so sehen. Simon, in diesem Sinne, ich wünsche dir noch viel Spaß bei deiner nicht vorhandenen Party allein. Danke für das Gespräch. Mir geht's tatsächlich besser. Es war auf jeden Fall gut.
Schön, das freut mich doch sehr zu hören, Hanno.
Alles klar, Simon, bis die Tage, wa?
Ciao.
Tschüss.
one master. That is destruction.